the state of the industry, can an artist sustain success working with a smaller label or staying independent?
Yeah. I think the metric system or the system for what success is varies from person to person. It depends what you want. There's some people who want to have 10 million singles sold, and that's what they look at success as.
What do you look at it?
For me, it's being able to touch and affect people in a positive way and have music that lasts for a long time, have a long career, and just being able to be influential in a positive way.
Willkommen zurück und danke fürs Einschalten beim No-No MVP Podcast. Wie immer geht's hier um Musik, Video und Produktion. Wie immer mit meinem Habibi Videofilms.
Was geht?
Chillt heute auf dem Sofa ab.
Ey, übelst. Ich frage mich auch die ganze Zeit, warum ich noch nie hier saß. Ich find's richtig krass bequem einfach.
Das ist vielleicht der neue Spot.
Ja. Das muss er auf jeden Fall sein.
Zum zweiten Mal jetzt? Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, du sagst schon einmal.
Und vor allem das Ding ist, es ist einfach super cozy hier. Draußen ist einfach minus 50, 12 Millionen Grad.
Ja, auf jeden Fall.
Und meine Hände sind abgefroren. Aber wir wärmen uns jetzt hier auf. Wir hatten alle einen anstrengenden Tag und freuen uns jetzt hier zu sein.
Und es ist vor allem sau spät für unsere Verhältnisse. Also mal gucken, wie der Modus so wird. Irgendwie ist es auch gemütlich.
Aber im Herzen alter Hip-Hopper und alter Hip-Hopper werden zeitlich müde auf jeden Fall.
Das kann gut sein. Wir sind allerdings mal wieder zu dritt, was sehr, sehr nice ist. Wir haben einen Special Guest, den Most Valuable, Multi-Talented Producer und noch andere Sachen, Rapper der Episode. Harry Brest ist in the building. Er macht Rap, er macht Beats, produziert die selber, rappt auf seine eigenen Beats, was ich auch irgendwie spannend finde. Er ist Drummer, Audio-Engineer, würde ich einfach mal behaupten, aus dem Grund, wo ich gleich auch noch drauf zu sprechen kommen werde. Recording-Engineer, Mixing-Engineer, Mastering-Engineer, glaube ich auch. Und zwar ist er zusätzlich zu all dem auch Gründer oder vielleicht Mitgründer, das wird er uns auch wahrscheinlich beantworten, von einem Label, und zwar Siebenschläfer Music, based in Leipzig und Zwickau, ne? Yes, sir. Harry Brest in the building. Welcome.
Hallöchen, ich grüße euch.
Yes. Welcome. Wir grüßen dich.
Welcome.
Zu einer gemütlichen, abendlichen Gesprächsrunde.
Ich war jetzt gerade ein bisschen hypnotisiert von deiner Ansprache. Das hat mich gerade ein bisschen impressed auf jeden Fall.
Du hast halt auch so eine schöne Erzählstimme.
Mega schön. Ey, dachte ich mir letztens auch, als ich die Folge nochmal gehört habe, die letzte, dachte ich auch so, ja, sehr entspannt.
Sehr gut, das ist schon
sein.
Ja,
schön, dass du da bist auf jeden Fall.
Ja.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, gerne. Das ist echt sehr nice, dass es geklappt hat. Wir haben auch ein paar kleinere und größere Ankündigungen zu machen, was dich angeht. Aber erstmal so ein bisschen Background-Check, ein bisschen Introduction auch weitergehend, nochmal für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen. Du bist gebürtiger Zwickauer, stimmt das?
Genau, also ich komme aus einem Dorf, Zwickauer Land, genau.
Okay.
Was wahrscheinlich niemand kennt, aber deswegen passt schon Zwickau auf jeden Fall.
So,
genau. Also
so
ich habe auch in Zwickau gewohnt und
Hast du da Schule gemacht oder so auch früher? Oder?
Nee, Schule auch dort auf dem Dorf, wo ich herkomme. Berufsschule war ich in Zwickau, habe mal ein Jahr in Zwickau gewohnt, 3 Jahre gearbeitet in Zwickau in einem Musikhaus dort.
Mhm.
Genau. Bis ich dann nach Leipzig gezogen bin.
Machst schon Ewigkeiten auch Musik, ne? Und vor allem so Hip-Hop-Beats produzieren. Seit 15 Jahren oder sowas? Oder schon länger? Wie ist das?
Naja, so seit wann ich jetzt genau Hip-Hop-Beats produziere, das ist lässt sich jetzt schwer sagen. Ich habe tatsächlich angefangen auf der PlayStation mit Beats bauen.
Wie geil.
Und ich habe die...
Das hatten wir mit Sinti in der Folge, ne?
Ja,
da
safe,
haben wir auch darüber geredet. Da war es nicht die Play-Z, aber ja. Geil. Hau rein.
War auf jeden Fall auch echt, kommen auch gerade ganz viele Erinnerungen wieder hoch, weil das war so jetzt im Nachhinein, kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, so auf der PlayStation Beats zu bauen, weil das Ding war einfach erstmal schon mit dem Gaming-Controller da in so einem Arrangement da rumzuklicken und dann irgendwann, mein großer Bruder und ich, wir haben da zusammen halt Beats gebaut, haben wir dann rausgefunden, dass man da auch samplen kann von Audio-CDs, aber das Problem war, die PlayStation hatte ja keine Festplatte. Die hatte nur einen Arbeitsspeicher und dann konnte man bloß 10 oder 15 Sekunden samplen von der CD. Und das Problem war aber, man konnte zwar Spielstände mit der Memory Card speichern, aber eben nicht die Beats, wo dann eben so viel Sample-Material da war. Deswegen mussten wir dann die Beats, also wir konnten die nicht speichern, wir mussten die dann auf Minidisc überspielen.
Das hätte ich jetzt gefragt, ja.
Genau, aufnehmen und ja, die Beats, die waren dann halt sozusagen fest. Man konnte da noch gar nichts mal dran ändern, wenn man da was gesampelt hat.
Aber welches Programm war das?
Wie das hieß war das? Music 2000 hieß es.
Genau,
das,
ey, das hatten wir auch.
So. Ja, ja.
Das haben wir auch gehabt, aber da konntest du samplen, krass. Aber wir waren halt, glaube ich, nicht so into. Aber
konnte man samplen, ja, ja, genau. Das war ganz witzig. Ja, und das war so, keine Ahnung, ich habe zum 12. oder 13. Geburtstag eine PlayStation bekommen, also das war so 2000 oder so, 2001 und danach dann aber relativ schnell mit Fruity Loops über den Computer so, aber das war, in den 2000ern hatte ich jetzt mit Hip-Hop gar nicht so groß viel am Hut so, ich habe in der Zeit halt mich viel auf Punk-Hardcore-Konzerten rumgetrieben, so selber als Schlagzeuger, als Gitarrist so in Bands gespielt und habe dann eigentlich so 2010 erst mich so richtig hingesetzt und habe mir vorgenommen, okay, jetzt baust du ernsthaft Beats, sage ich mal, auch noch mit Fruity Loops und habe mir dann auch mal einen MIDI-Controller von Akai geholt, vorher immer mit der Maus irgendwie mir das so zusammengeklickt, also total bekloppt eigentlich.
Aber es funktioniert.
Es funktioniert, also, es gibt tatsächlich auch Leute, ich habe schon bei YouTube Leute gesehen, die bauen halt mit der Maus, die hören da teilweise gar nicht rein, die wissen ganz genau, wie die ihre MIDI-Signale setzen müssen und dann kommt am Ende richtig was Cooles dabei raus, aber es war dann schon ganz cool, auch mal MIDI-Controller zu haben. Also ja, also man kann jetzt so lange Rede, kurzer Sinn sagen, so ab 2010 habe ich dann so richtig ernsthaft angefangen, Beats zu bauen. Das war dann nochmal so meine Hip-Hop-Wiedergeburt quasi. Das klingt, als wäre ich voll alt, aber ich habe halt in den 90ern zu Grundschulzeiten halt viel Rap gehört.
Ja,
so,
voll. Das war bei uns am Ende ähnlich. So.
Ich hatte letztens auch das Ding so, damals, als wir angefangen haben zu rappen, war ja dieses voll hyped so, dass jede Schule so krasse Schulbands hatte, so Rockbands oder sowas. Und wir als Rapper oder so waren da eher so ein bisschen hinten dran, glaube ich, so, was den Coolness-Faktor angeht. Aber das hat sich ja dann schnell geändert. Ne?
Ja,
auf jeden. Also man war, so nehme ich das im Nachhinein auch wahr, so die Hip-Hop-Leute, die waren am Anfang schon mehr so die, jetzt nicht direkt Außenseiter, aber ja, was hast du denn hier für Hosen an? Hast du dir eingeschissen und so? Oder wenn man Fettlaces hatte oder das Schlüsselband hing aus der Tasche raus und so.
Ich hatte damals, halt gehabt, ich kann mich noch erinnern, damals, ich war super klein und wir wollten ja alle Baggies haben. So, also die Großen, also ich weiß noch, die Großen bei uns in der Schule, die hatten halt so geile Baggies und sowas und wir haben da so gedacht, boah, die krassen Hip-Hopper und so, wir wollten das auch. Und irgendwie hast du halt nie gefunden, wo es die gab. Also ich muss erstmal researchen, wo gibt es so einen Kram und so. Und ich weiß noch genau, so shame on me, aber ich habe mir dann so eine Fishbone, kennt ihr die noch, diese Fishbone-Dinger? Die war halt so baggy geschnitten, also so wirklich extrem baggy geschnitten. Und das war so meine Favorite-Hose einfach. Und ich habe die so lange getragen, dass ich hinten so ein Oval ausgelatscht hatte, weißt du?
Ja, das kenne ich. Ja, ja.
So die Fat Laces vorne dran und hinten diese Hose so richtig oval ausgelatscht, weil ich wollte die einfach nicht mehr ausziehen. Das war halt die einzige Baggy, die ich hatte und die es gab. Aber
Das ist auch ein bisschen die Realness, finde ich. Also so aber trotzdem,
hätten sie damals gewusst, dass wir jetzt die krassesten sind, hätten die auf jeden Fall damals anders
gehandhabt. Wir haben jetzt keine Baggies mehr an hier.
Nee, das stimmt.
Sowieso ein Change, voll.
Ich bin eher so Team Jogger geworden und mittlerweile, ich habe mir jetzt so eine richtige Outdoor-Hose geklärt. Ultra geil, morgens auf dem Bike bei dem Wetter, minus 10 Grad,
das ist halt
schön
das,
wasserabweisend, das ist halt so der Boomer-Lifestyle.
Funktionskleidung.
Ich sag's dir, Multifunktion, Alter, das ist der Shit.
Aber wir wollten gar nicht vom Thema abkommen, erzähl weiter.
Ja, um was ging's eigentlich gerade?
Naja, also du hast jetzt schon so ein bisschen gestated, du bist auch Drummer, du machst seit Ewigkeiten Mucke, aber seit 2010 ein bisschen mehr so in der Ernsthaftigkeit wahrscheinlich auch mit einem gewissen Ziel oder was auch immer
mehr,
dahinter.
Mehr Hip-Hop fokussiert einfach.
Mehr Hip-Hop fokussiert, genau. Und da wäre ich jetzt reingegangen. Also du hast früher in deiner Kindheit schon auch Schlagzeug gespielt oder hast viel Punk-Mucke gehört und hast einen Bandkontext mit irgendwie Freunden gehabt oder wie war das?
Genau, also ich habe 99 habe ich angefangen Schlagzeug zu spielen, damals bei uns auf dem Dorf im Jugendhaus. Hab zu der Zeit eben noch viel Rap gehört und ja, ich sag mal, dem Instrument geschuldet habe ich mich dann doch mehr für Musikrichtungen interessiert, wo dann Schlagzeug doch eine prägendere Rolle spielt. Ich meine, ja klar, also Hip-Hop-Beats bestehen zwar auch, sage ich mal, gefühlt vor allem aus Drum-Samples, aber mir ging es eben darum, okay, wo wird halt wirklich live da Schlagzeug gespielt? Da war das eben sehr naheliegend, dass ich so die New-Metal-Welle da so mitgenommen habe, so was da eben damals so rauskam an Bands und hat total Guano Apes gefeiert und Linkin Park, Limp Bizkit und so weiter, also, was es da alles gab.
Habe ich auch sehr gefeiert.
Genau, aber bin dann eben darüber immer mehr so, sag ich mal, so in die Punk-Mucke so gerutscht, Hardcore-Punk, dann teilweise auch so Metalcore und weniger Rap interessiert tatsächlich so. Also ich habe tatsächlich so, das ist no hate, aber ich habe so mein Soundtrack für, wo dann Hip-Hop mich echt erstmal nicht mal so interessiert hat, war wirklich so, wo von Sido mein Blog rauskam.
Safe, das ist auch Deutschrap dann so ein bisschen down gegangen, glaube ich. Ne? Der Flavor war so ein bisschen ein anderer dann zu der Zeit. Ne?
Ja, das will ich jetzt gar nicht so urteilen. Nicht so, ich meine, das hat alles so seine Berechtigung auf jeden Fall, aber das war für mich so, ich komme vom Dorf, so, ich bin jetzt nicht hier unter gutbürgerlichen Verhältnissen aufgewachsen, aber ich hätte jetzt auch irgendwie keine schlimme Kindheit oder so, aber ich saß dann eben so in meiner Dorfplatte und ich hatte da eben auch wirklich keinen Bezug dazu einfach. Ja. Ich meine, klar, bei Ami-Rap so, wenn man die Videos sich angeguckt hatte, da hatte man letzten Endes vielleicht auch noch weniger Bezug dazu, aber das war trotzdem, ja, weiß nicht, das war, da war dann bei mir so ein bisschen der Funke einfach weg und hab dann eben in Bands gespielt, mit meinem besten Freund jahrelang zusammen und hab mich mehr auf Punk, Hardcore, Konzerten rumgetrieben und hab da auf jeden Fall aber auch viel mitgenommen, was jetzt auch in meine Rap-Mucke halt so einfließt. So. Also ich wurde da auch sehr sozialisiert, so im politischen Sinne, sage ich mal, aber auch was musikalische Einflüsse angeht, da habe ich auch sehr viel mitgenommen, was ich jetzt in meine Mucke da einfließen lasse.
So, das glaube ich. Das ist auch voll bereichernd, sowas, ne? So andere Genres irgendwie mit einfließen zu lassen oder von allen Pieces, die es da draußen gibt, so sein eigenes Puzzle zusammenzubasteln, ist, glaube ich, mega die coole Sache. Und macht, glaube ich, irgendwie auch jeder, der so ein bisschen im kreativen Bereich ist, weil am Ende nimmst du ja auch das, was du so von außen aufnimmst und verwertest das für dich neu oder, ja, keine Ahnung. Aber das feiere ich, also das ist echt auch so ein Background, den teilen wir ja, also ich mache ja auch irgendwie viel mit Drums und ich habe früher zwar auch parallel, auch wenn das immer so ein bisschen so ein Ding war von, die Szenen sind halt auch damals sehr verschieden gewesen. Wir hatten das gerade schon mit der Mode und vielleicht auch Hip-Hop war damals anders politisch als, glaube ich, so ein bisschen die Punker und die Metal-Szene. Und ich war auch noch nicht so krass in dem Alter, glaube ich, um das überhaupt alles so zu reflektieren. Aber das ist sehr spannend und vor allem jetzt machst du das ja parallel, ne? Also es ist ja nicht so, dass du gar nicht mehr, du spielst ja noch Drums, ich glaube, du bist auch noch aktiv irgendwie in Bands und so, oder wie ist das jetzt momentan?
Genau, ich spiele auch noch Schlagzeug in einer Hardcore-Band namens Modge, M-O-D-G-E geschrieben. Genau, ja, also ich spiele auch noch nach wie vor Schlagzeug, das ist mir auch total wichtig, das ist einfach so mein Ausgleich. Das ist auch der Unterschied, das merkt man dann eben auch live, so wenn man vorne mit einem Mic auf der Bühne steht, das ist auch eine ganz andere Situation, als wenn man so hinten am Schlagzeug sitzt, so, da sitzt man so für sich alleine gefühlt, so, dann sieht dann auch nie das Publikum durch die Scheinwerfer und man kann da hinten schön so rumtrommeln und das muckt mir auf jeden Fall auch total und möchte ich auch nicht missen. Ja. Aber weil du sagtest so, dass das Hip-Hop und Punk sehr unterschiedlich ist, also so, ich habe das Gefühl, da gibt es dann doch schon echt viele Brücken, so. Also gerade so, dass in Jugendzentren und in besetzten Häusern wurde ja auch viel in den 90ern, gab es ja auch viele Hip-Hop-Jams und so. Und da war es auch keine Seltenheit, dass dann eben auch mal Punkbands und Rap-Acts da so zusammen waren. Und das ist ja jetzt teilweise auch noch so. Also gerade was so linker Rap angeht, da gibt es schon echt eine ganz schöne Schnittmenge. Und der Großteil meines Freundeskreises, der ist auch schon mehr so im Punkrock drin, aber da gibt es trotzdem auch viele, die halt Rap hören. Ne? Also da gibt es schon
auf jeden Fall. So eine also, Verbindung, ich glaube auch, sagen. Das war gerade so ein bisschen einfach meine Perspektive aus dem Mikrokosmos Schule und so meiner eigenen Jugend, wo ich das Gefühl hatte, dass es so gewisse Lager gab einfach. Ne? Und so manche Leute halt eher dann modisch und irgendwie vom Lifestyle eher das sein wollten und andere eher das. Und so in dem Sinne, glaube ich, habe ich da so dieses...
Auch optisch eine krasse Abgrenzung.
Ja, genau. Alleine das. Und das ist ja dann auch irgendwo so, ne, so Eindrücke, die einen prägen, sage ich mal. Aber das wollte ich gerade sagen, weil bei mir hat es sogar auch damals parallel, also ich habe Limp Bizkit, Eminem, 50 und irgendwie Iron Maiden gehört gleichzeitig im Prinzip. Und deswegen war ich auch ein gutes Beispiel, glaube ich, dafür, dass das gehen kann. Und ich sah auch nie aus, so jetzt rein modisch, wie der krasseste Mettler. Und war aber auch mit, keine Ahnung, 16 oder so auf dem Wacken, weil ich einfach Bock darauf hatte. Und deswegen, also es ist ja eigentlich lebender Beweis, dass das irgendwie Unterschiede gab, aber dass die auch irgendwo irrelevant sind. Wenn man halt diese Grenzen durchbricht, dann Voll. Es ist ja eigentlich nur cool für alle Seiten. So. Und ich konnte auch viel aus beiden Genres mitnehmen, so am Ende.
Ja, voll.
Dein erstes richtiges Rap-Projekt, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, aber das war doch dann auch eine Crew, oder? Du bist dann aus dem Band-Kontext in Hasta La Vista eingestiegen oder hast das mitgegründet oder wie war das?
Genau, also es gab vorher noch Villa Untergrund, das war in Zwickau, aber da, ich glaube, da findet man noch online, wo es kann sein, dass es bei YouTube ein Video gibt, da müsste man aus Spaß MySpace mal gucken. So. Noch, ja. Wir waren auf jeden Fall bei MySpace, aber ich weiß gar nicht, ob es die MySpace-Seiten überhaupt noch gibt, ob man da was hören kann. Aber ich glaube, es gibt bei YouTube tatsächlich ein Live-Video, was man sich reinziehen kann, aber wir hatten bloß 3 Gigs oder so. Das waren auch so meine Rap-Anfänge, also jetzt auch technisch gesehen nicht so nennenswert, aber wir haben uns trotzdem nicht versteckt, wir sind trotzdem auf die Bühne gegangen und haben es gemacht. Und Hasta La Vista war dann, ja genau, ich glaube 2012 oder so, 2013 haben wir uns gegründet. Wir waren am Anfang zu zweit, zwischendurch waren wir dann nochmal 7 Leute, glaube ich, also 3 Rapper, ein DJ, auch noch mit Liveband, Drums, Gitarre, Bass. Mhm. Genau, das war so mein erstes großes Hip-Hop-Projekt, würde ich jetzt sagen.
Ja.
Genau.
Nachdem aber ja dann der Funke wieder übergesprungen sein muss.
Genau.
Und wie ist das genau passiert? Also du bist so ein bisschen, hast dich so ein bisschen distanziert und wie kamst du dann wieder irgendwie in diese ganze Leidenschaft rein mit Hip-Hop?
Also ich hatte 4 Jahre eine Band, Anchors Away hieß die, in Zwickau und war noch 2-mal auf Osteuropa-Tour und so, war echt richtig cool so. Also wir haben jetzt nicht davon gelebt, so klingt jetzt krasser vielleicht, als es war, aber das war schon eine sehr richtig coole, intensive Zeit auf jeden Fall musikalisch. Und als es die Band dann nicht mehr gab, keine Ahnung, habe ich dann echt einfach so wieder Rap für mich entdeckt und habe aber auch festgestellt, dass ich sehr viel verpasst habe. Also das ist jetzt nicht so, dass in den 2000ern kein cooles Zeug rauskam. So Hass und Hoden habe ich dann erstmal im Nachhinein entdeckt oder Moloch Dilemma hatte ich halt eben vorher so gar nicht auf dem Schirm, so in meinem Zwickauer Kaff, sage ich jetzt mal so. Ja. Ne? Was es da eben nicht so alles auch schon zu der Zeit gab und habe da, ja, dadurch, dass es mit der Hardcore-Band zu Ende war, habe ich da einfach wieder so eine Faszination entdeckt, da ist der Funke wieder in mir aufgesprungen und dachte mir, du machst jetzt Rap.
Ja.
Weil ich im Freundeskreis auch keine Hip-Hop-Leute hatte, habe ich mir dann auch gedacht, okay, du hast jetzt Beats, die müssen berappt werden, dann machst du es jetzt einfach selber.
Ja, safe. Also ich kann mich noch erinnern, mit Critical damals, wir hatten auch mal einen Gig zusammen. Ich weiß aber gar nicht mehr, in welcher Stadt. In Chemnitz war das.
Ja, ja.
In einem Club,
da
wo
ging
wir...
Der Subwoofer ging dann kaputt.
Stimmt. Und da warst du... war da Spächer dabei? Nee, hä? War nicht... Dein DJ war Flashcat.
Flashcat war dabei, genau.
Flashcat.
Ja.
Und ich glaube, wir haben irgendwo auf dem Tresen gestanden, oder? So irgendwas war doch da. Irgendwie.
Der Tresen war gegenüber so...
Genau.
Wir standen auf dem Subwoofer drauf, glaube ich.
Ach stimmt,
so.
Okay.
Genau.
Ja, es war ein schöner Abend auf jeden Fall. Ja. Da erinnere ich mich gern zurück, ja. Da kann ich mich dran erinnern. War sehr geil.
Geil, ja. Und so diese technischen Ausfälle, ne, die haben wir auch alle erlebt. So. Das ist halt auch so ein bisschen...
Ich glaube, ich wusste auch gar nicht jahrelang, dass es überhaupt eine Option gibt, dass du eine Monitorbox haben kannst als alles. Und als dann irgendwann eine Monitorbox da war, dachte ich so, mach mal das Ding, dreh das mal aus. Weißt du, ist voll verwirrt.
Mich voll. Ja. So.
Das strahlt in die falsche Richtung.
Warum zeigt die Box auf mich? Nur da draußen. Also.
Okay. Mit Hasta La Vista habt ihr dann 2 Alben gemacht. Dann bist du ja aber, und so sitzt du auch im Prinzip ja heute hier, Solo-Künstler geworden.
Genau.
War das für dich so eine eigene Entscheidung, dass du jetzt sagst, so, okay, Crew-Lifestyle ist cool, aber ich habe auch Bock, jetzt alleine meinen Kram zu machen? Oder war das so eine kreative Entscheidung, dass du mehr Freiheit haben wolltest in dem, was du machst, weil so Gruppendynamiken, finde ich, sind immer was komplett anderes als alleine für sich sozusagen alle Entscheidungen treffen, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, zu dürfen, weil natürlich hat auch so eine Gruppendynamik Vorteile, was das angeht, aber ja, wie kam es dann zu Harry Breast am Ende?
Als Hasta La Vista gegründet wurde, habe ich noch in Zwickau gewohnt und ich bin, glaube ich, 2012, also schon relativ kurz danach, nach Leipzig gezogen. Räumliche Distanz war dann so ein bisschen so ein Faktor natürlich, man sieht sich dann nicht mehr so oft und als wir dann sehr viele Leute waren, klar aus kreativer Sicht war das schon eine Bereicherung, aber da muss man natürlich auch in einem Bandkontext muss man so als einzelne Person natürlich auch oft mal ein bisschen zurücktreten, so, da kann man jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie seinen Kopf da durchdrücken und das ist auch gar nicht mein Anspruch gewesen und einfach... Ja, aufgrund dessen hat sich bei mir kreativ einfach noch trotzdem weiter so was Einzelnes entwickelt, wo ich genau wusste, okay, die Texte, das ist so irgendwie so mein eigenes Ding, das würde jetzt so in dem Bandkontext vielleicht gar nicht so passen. Und dann ist dann mein erstes Hairy Breast Album entstanden. Und ja, danach war es dann mit Asma La Vista auch erstmal so auf Eis gelegt. Ich habe dann halt Fachabi gemacht, ich habe dann nochmal studiert, das war dann eben auch so ein Zeitfaktor. Späche hatte dann damals auch nochmal eine Ausbildung angefangen. Also es sind dann eben wirklich manchmal einfach die Lebensumstände, wo sich das dann so ein bisschen, ja, wo das so im Sand verläuft. Also da gibt es auch kein böses Blut, wir haben uns offiziell nie aufgelöst. Wir quatschen immer mal so drüber und denken, ach, es war eigentlich schon eine coole Zeit und vielleicht ergibt sich mal wieder irgendwas, aber wir sind da jetzt, sage ich mal, auch erwachsen und realistisch genug, um uns jetzt vor Augen zu halten. Ja, man muss da nicht versuchen, irgendeine alte, coole Zeit wieder aufleben zu lassen, die am Ende aber nicht so reproduzierbar ist. Genau. Aber mit Mobby zusammen, mit Asma La Vista, mit ihm mache ich halt Siebenschläfermusik zum Beispiel. Also da ist noch der größte Kontakt da. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Ja, da wollen wir gleich auch noch mal ein bisschen mehr drüber labern. Also eigentlich wieder geiles DIY-Beispiel auch. Also du hast ja, so wie ich es jetzt raushöre, das wäre auch eine der Fragen gewesen, du hast nie offiziell oder so in irgendeiner Musikhochschule oder Instrumente hast du ja mehr oder weniger dann schon gelernt, ne? Unterricht damals?
Nö, Unterricht gar nicht.
Okay, genau. Also alles im Prinzip autodidaktisch. Genau. Sehr geil.
Das war halt eben auch eine andere Zeit. Das klingt jetzt wieder, als wären wir hier voll alt, so, aber das muss man ja wirklich mal festhalten.
Alle
so.
21, um das mal festzuhalten.
Ja, 21, wir bleiben jetzt für immer 21. es gab halt eben zu der Zeit halt auch, keine Ahnung, seit wann es YouTube gab. Also selbst wenn es damals schon zu der Zeit YouTube gab, ich hatte auf dem Dorf einen mega beschissenen Internetanschluss. Also wenn ich mir irgendwie Plugins gezogen habe oder so, da war der Rechner die ganze Nacht an.
Safe, ja, ich kann mich
um dann früh festzustellen, scheiße, das ist in der Nacht abgebrochen. Der muss ich nochmal hier, genau. Und man musste sich eben tatsächlich auch echt viel selber beibringen. So. Also jetzt ist es, YouTube ist ja voll mit hier Schlagzeug-Tutorials und da geht es auch weiter so Mixing-Tutorials, so wie rekorde ich richtig so. Da, das war echt ganz viel rumprobieren, also da hat man es jetzt echt viel leichter, um von 0 auf 100 ganz einfach zu starten. So,
voll. Ne? Bei uns war es, glaube ich, auch dieses Mentor-Ding einfach. Weißt du, ich glaube, bei mir persönlich war es so, dieses zum Beispiel Video-Lernen, habe ich eher gelernt, indem ich anderen über die Schulter geschaut habe, als Tutorials mir reinzuziehen, weil es einfach die Ressourcen noch nicht gab damals. Ja,
das
vielleicht ist
ja
das heutzutage anders.
Eh so ein Credo fast schon im Hip-Hop, dieses ganze so each one, teach one. Einfach,
safe,
ne? Man nimmt überall Sachen auf und lernt halt.
Aber du kannst vielleicht in einer Person, die regelmäßig Tutorials bei YouTube macht, auch dein Mentor sehen. Irgendwie in einer gewissen Art und Weise.
Komplett.
Jetzt nicht direkt 101, aber weißt du, ist vielleicht der übertragendste 2024.
Absolut. Und der Pool ist ja viel riesiger mittlerweile. Voll, das kommt ja auch immer wieder hier auf. So, mittlerweile hast du halt das Internet und irgendwie Zugriff zu so vielen Dingen, die davor jetzt nicht so easy waren. Also.
Ja, und ich finde vor allem auch, das befeuert ja eigentlich auch den eigentlichen Hip-Hop-Gedanken, dass das was Niedrigschwelliges sein sollte, finde ich so. Voll. Ich meine, so ist ja auch Hip-Hop oder Rap entstanden so. Ja, man muss kein Instrument spielen so. Aber ich sag jetzt mal, in den 80ern oder 90ern war ja das Problem, wenn du Beats bauen wolltest, da musstest du schweineviel Geld hinlegen für einen Sampler, der auch nicht viel mehr Speicherplatz hatte als die Memory Card von der PlayStation. So, und jetzt kannst du dir einfach, keine Ahnung, du kannst dir schon für 100 Euro irgendwie ein Mikrofon holen, was ganz vernünftig klingt, und du kannst dir kostenlos Software holen und Samples und keine Ahnung, dann kannst du halt loslegen. Also aus der Perspektive, finde ich, ist das eigentlich auch eine Bereicherung für Hip-Hop, finde ich. Natürlich, dadurch ist das Meer sehr viel größer geworden an Leuten, die halt Mucke machen. Aber im Großen und Ganzen ist das, sage ich jetzt mal, Standard-Level in Anführungszeichen ja sehr viel höher schon angesetzt, als es jetzt halt damals so war. Ne? Also wenn man sich jetzt auch mal Leute reinzieht, so mit 15, 16, was die schon so für Rap-Skills haben, denkt man sich so, okay, warum mache ich das eigentlich noch? Jetzt mal ganz krass so formuliert. Ne?
Ja.
Wenn man dann seine eigene alte Mucke anhört, so wo man Anfang Mitte 20 war oder so.
Ja,
ne?
Das ist krass. Das ist auf jeden Fall krass.
Aber es ist einfach geil, wie groß die Kultur geworden ist, ne? Und wie erfolgreich. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, weil vieles an Negativen kommt auch, finde ich, mit dazu, so, wenn man sich reinzieht, wie krass kommerziell vieles geworden ist und sowas. Mhm. Aber ja, es ist immer wieder so dieses Ganze. Wir haben ja jetzt, glaube ich, gerade auch 50 Years oder so, ne? Jubiläum. Letztes Jahr, genau. Und das ist halt, wenn man sich das mal reinzieht, wie absurd diese Entwicklung war von ganz, ganz, keine Ahnung, lange zurück bis jetzt, ist schon abgedreht.
Also das Geile ist, glaube ich, du kannst dir heutzutage deine Bubble einfach aussuchen. weißt du, oder du kannst deine eigene Bubble schaffen. Ich glaube, das war damals nicht so das Ding, ist heute ein bisschen größer, so, weißt du, jetzt kannst du dir deine Bubble suchen und kannst da einfach drin funktionieren und musst nicht angefallen einfach, weißt du, kannst deine Bubble machen.
Voll.
Ey, was, wir sind gar nicht aufs Advice eingegangen, eigentlich.
Na, das wäre jetzt der Zeitpunkt. Intro genau, ja, ja.
Des Podcasts. Ja. Aber da mein Englisch einfach 1 von 10 ist, also vielleicht 1,5 von 10, muss JB uns nochmal erklären, was der Inhalt dieses Intros des Podcasts war.
Aha. Ich wäre nämlich jetzt zum Punkt Label langsam gekommen, weil das finde ich, deswegen habe ich auch gerade so spontan gedacht, das passt mega gut, weil ne, genau diese Frage, kannst du als vielleicht sogar Independent Artist oder sowas erfolgreich, und da wird es eher so wie erfolgreich bleiben formuliert, oder brauchst du dafür ein großes Label? Frage wird gestellt an Mac Miller, RIP, auf jeden Fall auch krasser, krasser Typ gewesen. Und er hat einfach, finde ich, so ein ziemlich guten Take, den ich auch fast so stehen lassen kann eigentlich, ne? Dass es voll um diesen Anspruch geht, so, was willst du mit deiner Mucke erreichen? Und dann beschreibt er es dann viel mehr auf diesem emotionalen Ding, was für mich persönlich früher auch, als wir irgendwie Bandmucke gemacht haben und so, einfach nur, ich will Leuten Gefühle vermitteln, ich will irgendwie Emotionen auslösen, ne? Ich will irgendwie ja, so einen Reiz in dir triggern, der halt hoffentlich positiv ist, aber vielleicht auch mal negativ. Und ich glaube dann am Ende, jetzt ist ja auch lange her, dass ich es jetzt gerade gehört habe, so Kurzzeitgedächtnis lebt.
Du hast es sehr gut zusammengefasst.
Ja, aber er hatte am Ende noch diesen anderen Take, dass es, glaube ich, auch darum geht, dass er was schaffen will, was verbleibt. Also das ist so dieser Legacy-Modus. So. Und ja, genau, weiß ich nicht, wie fühlt ihr denn das Zitat? So.
Ich denke, dass mit dem Label, das ist so ein großer Begriff, ich denke, das ist so ein Stück, so ein Mythos, der sich jetzt aber durch die ganzen Independent Artists sehr entmystifiziert. So. Ja. Also das ist, was ich für mich selber auch feststelle. Also das ist jetzt nicht so, dass ich hier Platten im vierstelligen Bereich verkaufe, aber ich merke für mich persönlich auch selber, wenn man selber viel als Artist reinsteckt, so, dann kriegt man auch viel zurück. Und das ist natürlich mit viel mehr Arbeit, viel mehr Zeit und Energie verbunden, aber ich denke, man kann als Independent Artist auf jeden Fall das mindestens genauso machen, wenn nicht sogar besser, als wenn man ein Label im Rücken hat, so, weil man muss sich ja auch mal die Frage stellen, was erwartet man von dem Label und was kann einem das überhaupt geben, so. Und das hat ja auch nicht wirklich Einfluss auf dein Artist-Dasein an sich, sage ich mal. Du bist der Artist, so wie du der selber sein möchtest, so. Und Label stellt dir vielleicht die ganzen Strukturen, die ganzen Vertriebsstrukturen und so. Und was Booking angeht, und na klar, klingt das mal alles schön und gut, so. Ich finde zum Beispiel Morlock Dilemma ist da halt ein echt ein cooles Beispiel, so. Der macht ja auch alles selber und das funktioniert halt einfach. Und du kannst immer selber darauf zurückgreifen, was du dir selber aufbaust, so. Ja. Bei einem Label denke ich so, ich meine, ich habe keine Erfahrung mit einem Label, ich war noch nie bei einem Label, aber wenn du halt für ein Label nicht interessant bist, klar, dann bist du dann eben auch mal ganz schnell weg, so, und dann stehst du da so als Artist. Safe, und aber wenn du dir eben selber das alles so aufbaust, ich denke, das ist sehr viel nachhaltiger, und dann sind wir dann auch bei dem Zitat so, ich denke, das bleibt auch viel länger dann von einem übrig, weil man auch als Artist selber weiß, auf was haben die Leute eigentlich Bock. So, weil du eben gerade eben auch durch Social Media und so, du hast ja einen direkten Draht zu denen. So, das, ich denke, da ist viel mehr Potenzial da, als sich so große Hoffnungen da in diesen Gedanken rein zu stecken. Oh cool, ich brauche jetzt irgendwie ein Label. Und wenn ich ein Label habe, so, dann bringen die mich irgendwie groß raus. So, ich denke, das gibt's wahrscheinlich, passiert schon ab und zu, so, aber vielleicht ein Jahr und danach ist dann wieder weg oder so, kann alles sein.
Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, damals war dieser Label-Gedanke einfach nochmal ein bisschen essentieller, weil du konntest eigentlich, glaube ich, keine Musik releasen, wenn du nicht bei einem Label warst, weil du diesen Label-Code brauchtest, glaube ich. Du konntest ja nicht einfach bei Spotify Musik hochladen. Du brauchst ja ein Label dazu oder hast ein Label dazu gebraucht, glaube ich, damals. Und deswegen gab es, glaube ich, auch diese Independent-Labels, die dann halt einen Label-Code hatten, um einfach Musik zu releasen. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, vielleicht hast du da bessere Informationen, aber...
Also der Label-Code ist auf jeden Fall für Radios interessant, um im Radio gespielt zu werden, so, aber bei Spotify weiß ich jetzt gar nicht. Also jetzt ist es aber, also soweit ich mich erinnern kann, seitdem ich bei Spotify Sachen hochlade, brauchst du eigentlich keinen Label-Code.
Genau, gab es ja diese Distributor einfach schon damals.
Ja, safe. Und früher, glaube ich, war auch noch ein Thema dieses CDs verkaufen, also das sozusagen, der Vertrieb.
Der Vertrieb,
so, irgendwie. CDs stehen dann in vielen Läden. Ja. Aber ich weiß es auch nicht hundertprozentig, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, Charts ist auch so ein Punkt, dass es sein kann, dass du nur dann chartrelevant wurdest, wenn du halt einen Labelcode hattest oder die Labels die Mucke irgendwie dann an die, keine Ahnung, wer am Ende dann die Charts überhaupt gemacht hat. Ich bin
das läuft
so
über die Labelcodes, die laufen ja über die GVL. Gemeinschaft für Verwertungs irgendwas, keine Ahnung, habe ich jetzt auch nicht im Kopf, was das heißt.
Wir laden einfach in der nächsten Folge jemanden ein, der sich damit auskennt.
Den GVL-Vorsitzenden.
Genau. Aber ich glaube, dieses Label-Ding ist halt auch ein strukturelles Ding, glaube ich, einfach um einen Rahmen zu haben und einfach eine Zugehörigkeit zu haben und einfach auch Hilfe und irgendwie ein Framing mit seinem ganzen Tun zu bekommen. Und ich glaube, da kann das schon helfen. Klar kannst du auch selbst alles machen, auf jeden Fall, aber vielleicht kriegt man da Hilfe. Ja.
Ja, ich denke, das ist auch eine Frage, auf welcher Ebene das eben stattfindet. So, wenn es jetzt ein kleines Indie-Label ist, so, wo das alles noch ein bisschen familiärer ist, so, wo das alles auf Augenhöhe sich abspielt, das ist natürlich auch was anderes, als wenn es jetzt ein großes Major-Label ist, die jetzt da irgendwo einen Goldesel sehen. Und
Und zumal gibt es ja bei den kleinen Labels auch meistens eigentlich keine Vorschüsse oder sowas. Das sind ja dann eher Ressourcen in Form von Connections oder von irgendwo reinpushen oder sowas. Mhm. Aber ja, ich sehe das ganz oft, dass auch junge Artists, die bei einem Label sind, jetzt keine krassen Deals bekommen oder sowas, sondern eher Hilfe in gewissen strukturellen Dingen.
Genau, genau. Und das ist, glaube ich, auch eine wichtige Ebene, die auch in Zeiten von Social Media oder Spotify Playlists beispielsweise oder so Kram, Collaborations und so, auch einen sehr pushen kann. Also ne, da hatten wir ja auch zum Beispiel, also wir hatten auch schon Leute hier, aber ich kriege es jetzt auch immer wieder in meinem Umfeld mit, dass das natürlich was alleine eine Fanbase aufzubauen sozusagen betrifft, voll der gute Push sein kann. Voll. Selbst wenn ein Label bestimmte prozentuale Anteile von deinen Royalties hat, also von dem Geld, was du am Ende durch Klicks einnimmst, bringt dir das eine gewisse Hörerschaft, die du wahrscheinlich davor nicht so easy aufbauen könntest, wenn gewisser Vertrieb für dich gemacht wird oder du alleine auf Labelseiten gerepostet wirst oder die Connections haben zu Kuratoren, die dann wiederum auf Spotify oder so deine Songs halt pitchen und so Kram. Und das ist, glaube ich, auch eine Ebene. Und da reden wir, glaube ich, auch eher von kleineren Labels und jetzt nicht so diesen riesen Labels, weil die interessieren sich wiederum erst für die Artists, glaube ich, wenn die Artists eine eigene kleine Marke sind. Ja. Weil die müssen ja so auch profitieren und Geld damit verdienen, dass die jemanden ins Boot holen. Und das ist dann auch, glaube ich, nochmal so eine Schwelle, die du erreichen musst, damit du überhaupt relevant bist für, keine Ahnung, ne, so Major-Labels.
Safe. Ich finde das in Leipzig ganz gut. Die Lina, die macht das auch ganz nice mit ihren 365 Female MCs. Ich glaube, das ist auch eine super Hilfe für die Artists, einfach da eine Struktur zu bekommen und einfach einen Rahmen zu bekommen und auch Hilfe zu bekommen. Ja.
Ja. Wie war das denn bei dir? Also das würde mich jetzt mega interessieren, weil du gerade so davon sprachst, ne? So braucht man nicht, aber du hast dich ja dann dazu entschlossen zu sagen so, yo, lass mal ein Label gründen. Mhm. War da so ein Hintergedanke von, wir wollen genau Independent Artists pushen oder, weißt du, was war da irgendwie so, so weiß ich nicht, der Konsens bei euch beiden? Ihr habt das ja zu zweit gemacht oder irgendwie der Gedanke?
Primär tatsächlich, um überhaupt erstmal einen Labelcode zu haben.
Okay, interesting.
We are back.
Yep.
Genau. Ja, weil damals, also als ich mein letztes Album gemacht habe, vom Bürgersteig zum Stammtisch, so war klar, okay, das soll auf Vinyl rauskommen und dann stellt man sich dann eben schon die Fragen, okay, was muss man da jetzt alles beachten jetzt, nicht nur GEMA-Sachen und so, eben zum Beispiel auch GVL und wenn man dann doch vielleicht irgendwie im Radio gespielt wird, okay, man braucht einen Labelcode, wann kriegt man einen Labelcode, wenn man natürlich ein Label gründet, aber der Gedanke war natürlich trotzdem schon darüber auch, Produktionen rauszubringen. Also zum Beispiel die Sirius-Platte, die ich produziert hatte, die vorletztes Jahr rauskam, Canicula, das Album. Das kam dann eben auch über Siebenschläfe Musik raus. Aber viel spielt sich bei uns in einem Recording-Kontext ab. Also wir haben ja, also ich habe ja mein Studio in Leipzig, Mobby hat sein Studio bei Zwickau. Also Siebenschläfe Musik ist jetzt nicht einfach nur ein Label in dem Sinne, dass wir jetzt irgendwie einen Artist picken und sagen, okay, wir bringen jetzt hier dein Album raus und so, sondern das ist eben auch das Studio, was mit dazu gehört oder der Online-Shop, der da mit drin ist.
Ja.
Label ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wie grenzt man das jetzt begrifflich so ab? So, ab wann ist ein Label ein Label? Ne? Aber für uns ist es primär, um erstmal unsere eigenen Releases rauszubringen, aber eben auch perspektivisch, dass wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt im Studio eine Band, die wissen jetzt nicht, wie sie ihre Platte rausbringen, dass wir dann eben einfach unsere Strukturen, die wir uns da aufbauen, nutzen können, um da die Band eben noch mit ein Stück weit zu pushen. Mhm. Also eben auch eine Hilfe zu geben, wie du schon gerade sagtest. Ne? Genau. Ja, also reich werden wir damit jetzt auf jeden Fall nicht.
Aber ihr gebt zumindest eine gute Struktur einfach.
Genau. Ne?
Und selbst die Recording-Möglichkeit ist ja schon viel wert für viele Artists. Ne?
Ja, voll, total. Ja.
Also ist ja immer ein Problem einfach, irgendwie ein bezahlbares Studio zu finden.
Klasse. Ja, auf jeden Fall.
Mit Leuten mit Skills.
Ja. Ja, safe. Und es ist ja auch geil irgendwie, also es klingt ja so ein bisschen danach, als würdet ihr jetzt auch nicht nur Hip-Hop machen, wenn du von Bands sprichst, werden das ja auch irgendwie andere Musikgenres sein und das ist ja auch einfach ein Mehrwert für also Local-Kultur, so je mehr Möglichkeiten und je mehr korrekte, vielleicht auch etwas günstigere, so affordable Möglichkeiten die Leute haben, desto mehr Kunst passiert halt auch am Ende so, ne? Und ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiles Project. Vom Sound her war es ja bei dir echt immer, so wie ich dich wahrgenommen habe, ein sehr geradliniger, also wir sind jetzt wieder bei dir beim Solo-Artist, aber deswegen vielleicht auch spannend, dass es im Studio oder beim Label auch noch breiter gefächert ist. Du hast schon einen relativ straighten, klassischen, aber schon auch energetischen Boom-Bap-Sound, oder? Wie würdest du das selber so definieren, wenn du jetzt so deine Hip-Hop-Sachen beschreiben müsstest?
Ja, es ist auf jeden Fall, das Grundgerüst ist immer Boom-Bap so. Das Ganze drumherum ist schon sehr beeinflusst von der Mucke, die ich sonst so höre. Hört man jetzt vielleicht nicht so primär raus. Das ist ja auch nochmal, man hat ja eine eigene Perspektive immer auch so.
Klar.
Seine eigene Mucke, als es jetzt bei
und
anderen
ich
Fall
auch
ist
bestimmt
so.
Nicht alles, ne? Es ist jetzt halt auch bei mir einfach nur so eine, so wie ich dich online wahrgenommen habe, punktuell Songs gehört und so Kram halt.
Ja. Nee, aber es ist einfach. Es ist einfach Boom Bap.
Ja.
Punkt. Ausrufezeichen.
Das, ja, auf jeden, ey. Und genau. Das feiere ich auch. Und das war auch das, was unterm Strich immer so, war halt immer einfach ein klarer Boom Bap Artist für mich. So. Mhm. Und das ist ja auch, ey, wann wieder, ne? In den Zeiten des modernen Hip-Hop, wo Boom Bap auf jeden Fall, ich sag mal, ein bisschen weniger repräsentiert wird.
Naja, also ich finde, Boom Bap hat schon jetzt so in den letzten Jahren nochmal, also es gibt echt viele Beatmaker, die so den 90er-Flavor aufgreifen und den jetzt aber nochmal, so no disrespect an die Leute in den 90ern, aber dies finde ich jetzt einfach nochmal noch feiner, noch ausgefeilter, so auf die Beine stellen, so noch ausproduzierter. Ja. Also Beatmaker wie Devaloop zum Beispiel oder Klaus Leyer, Figo Braclevich, Oskar Hahn und so, das sind so Beatmaker, die ich feiere und ich finde, genau, die nehmen halt voll den 90er Sound und bringen ihn aber so in die Gegenwart und machen es einfach noch ausgefeilter.
Ja, zumal dann auch, glaube ich, in der Corona-Zeit diese ganze Lo-Fi-Welle einfach nochmal richtig krass aufgekommen ist.
Stimmt.
Und die ja auch irgendwie Boom-Bap-influenced ist und das vielleicht noch ein bisschen weiter rein transportiert hat.
Safe. Nicht so ausproduziert manchmal, aber das ist halt auch der Sound. So, ja, auf jeden. Und halt Lo-Fi, ich meine, das ist ja auch irgendwie so im Namen mit drin.
High-Cut-Filter ganz nach links und
auf jeden, ey. Konsequent. ist das für dich so ein Fulltime-Ding? Also so dieses ganze Mucke-Ding, du machst das schon seit Ewigkeiten, hast ein Label gegründet, bist, weiß nicht, hast 5 Alben rausgebracht als Harry Breast seit, weiß ich nicht, ne?
3 davon sind Gold gegangen.
Es sind erst 2.
Ernsthaft?
Harry Breast Alben sind jetzt erst 2, genau.
Hä,
jetzt,
was hab
und
ich
jetzt
denn?
Kommt das dritte.
Hä, warte mal, Leute. Nee, jetzt muss der Research-Boy hier.
Wir müssen researchen.
Was ist fruchtig, flüssig und
das
saftig?
Das ist mein erstes Harry Breast, mein erstes Solo-Album.
Was ist Dusty Seven?
Ach so, ja, okay, gut, ja, das ist eine Instrumental-EP.
We Dig in Deep.
Genau.
Okay,
okay.
Alles klar, ja. Dann
okay.
Walk Together, Rap Together, wo auch Leute drauf sind, kennen wir viele von.
Ja, das ist ein Sampler.
Aha.
Genau.
Aha.
Okay.
Stimmt.
Das ist schon so lang her.
Okay. Und dann haben wir vom Bürgersteig zum Stammtisch
genau,
2022 und Canicula mit Sirius auch 2022.
Und auch das, obwohl ich erst 21 bin, habe ich schon sehr viel rausgebracht.
Ja, Mann.
Ne?
Ja.
Wikipedia lügt nicht auf jeden Fall.
Genau, zurück zur Frage. Jetzt habe ich ja selber interrupted, weil mir das kurz wichtig war. Jetzt haben wir auch alles gedroppt, was ich geresearched habe. Also ich bin jetzt befriedigt. Wie ist es bei dir mit Mucke? Also ist das so ein Fulltime-Ding? Hast du ein gewisses Ziel, damit Fulltime zu gehen? Genau.
Also gefühlt ist es auf jeden Fall Fulltime so, weil ich gehe ja trotzdem noch einer normalen Lohnarbeit nach halt so. Zwar bloß 4 Tage die Woche, aber ich habe immer einen festen Studiotag bei mir in der Woche, wo ich bei mir im Studio Mixing-Mastering-Sachen mache für Bands. Naja, und zwischendrin halt noch so mein Kram so. Ne? Dann bin ich dann eben auch mal das ganze Wochenende dann im Studio.
Ja,
so nach der normalen Arbeit in Anführungszeichen oder mache dann früh nochmal meinen Laptop auf oder abends nochmal und kümmere mich um dies und jenes. Und es gibt tatsächlich fast keinen Tag, wo nicht Harry Breast irgendwie bei mir eine Rolle spielt. So, weil ich habe einfach Bock, das so weit wie möglich ja, ich will jetzt nicht sagen, auf die Spitze zu treiben, das ist ein falscher Ausdruck dafür, aber ich sag mal, man wird ja jetzt auch nicht jünger, ich wäre ja auch bald 22.
Ne? Ja, voll. Ja.
Und ist jetzt nicht so, dass ich da eine Torschusspanik habe oder so, aber ich habe halt einfach Bock, Mucke zu machen so, und ich mache schon immer Mucke, und so im Nachhinein betrachtet, finde ich, ist auch viel verschenkte Zeit so, weil wenn man noch jünger ist, so 17, 18, vor 4 Jahren, ne? Nein, wir sind jetzt mal wieder beim realistischen Alter, ne? Da macht man ja wirklich einfach so Mucke, weil man Bock drauf hat und macht sich das drumherum gar nicht so die Gedanken. So im Nachhinein ist da eben auch vieles schade, sage ich mal, ne? Und wenn man eben das, sage ich mal, ein bisschen gekonter anstellt, dann kriegt man es eben auch mal hin, ein paar Platten zu verkaufen, wo man vielleicht ein Jahr vorher dachte, so, das funktioniert nicht so. Aber ja doch, es funktioniert halt, wenn man eben viel reinsteckt, und ja, das ist so mein Antrieb. Ich mache Mucke und habe da Bock drauf, und ich weiß, da draußen gibt es Leute, die haben halt auch Bock drauf. Und
Was meinst du mit auf die Spitze treiben? Meinst du eher dann selbst dieses eigene Mucke machen oder produzieren für andere oder recorden für andere? Und hattest du schon das Gefühl, dass du das vielleicht Fulltime machen willst?
Mit auf die Spitze treiben, wo ich auch schon gerade sagte, das ist vielleicht der falsche Ausdruck. Ich meinte damit einfach so, ich will das so weit vorantreiben, wie es einfach geht, bis irgendwann mal der Punkt kommt, wo ich merke, okay, hier ist jetzt so das Ende der Fahnenstange erreicht, so hier geht es jetzt nicht weiter.
Für dich, für deinen eigenen Anspruch.
Für mich meinen eigenen Anspruch, was jetzt Harry Best angeht. Ich muss jetzt nicht irgendwie versuchen, da den Leuten irgendwie auf Zwang zu gefallen oder so. Ich mache jetzt einfach so mein Ding so. Ich weiß, es gibt Leute, die feiern das so. Und wenn irgendwann mal der Tag kommen sollte, wo ich einfach merke, also das habe ich mir natürlich zumindest fest vorgenommen so. Ich denke, da sind auch schon viele Artists daran zugrunde gegangen, wenn ich merke, okay, da ist jetzt wirklich niemand mehr so richtig da, den es am Ende so interessiert, dann kann ich es dann eben auch einfach irgendwann lassen, und dann muss ich nicht anfangen, auf Biegen und Brechen irgendwas anderes zu machen. Aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, das Fulltime in dem Sinne zu machen, dass ich jetzt von Harry Prest lebe oder so, weil da mache ich einfach viel zu nischige Musik, um davon jetzt irgendwie leben zu können. So, mein Ziel ist es tatsächlich einfach mit meinem Tonstudio, mir da ein Standbein aufzubauen. Harry Prest ist dann wirklich einfach so, wo ich mich künstlerisch dann einfach frei entfalten kann, ohne dass ich mir jetzt Gedanken machen muss, okay, auf dem Album müssen jetzt auch doch mal 1-2 Songs drauf sein, die ein bisschen poppiger sind, die dann vielleicht in die Spotify Deutschrap Charts rein können oder so. Es ist ja wirklich so, das ist ja auch wirklich so die Realität bei vielen Artists, die eben davon leben. So, das ist jetzt auch kein Vorwurf, und das sagen die ja teilweise auch selber. Die müssen natürlich eben schon auch gucken, dass die ihre Mucke so gestalten, dass dann eben doch mal vereinzelt ein paar Dinger dabei sind, so, die sich dann eben auch einfach gut verkaufen. So. Ja. Aber das ist nicht mein Vorhaben, an so einem Punkt zu kommen, wo ich mir dann darüber Gedanken machen muss, okay, bringe ich den Song jetzt raus oder nicht, sondern dass ich halt einfach machen kann.
Ja, safe. Aber gerade in diesem, okay, man macht sich irgendwie Freelancer-mäßig selbstständig mit der Art, ein Tonstudio zu führen oder so, ist das schon sehr krass anstrengend. Also ich kenne es von mir aus dem Videobereich, aber ich wüsste jetzt nicht genau, wie das ist als Engineer, mehr oder weniger. Ist das schon sehr schwer, sich da eine Struktur aufzubauen? Wo sind da die Gaps einfach?
Ja, also das ist natürlich schon viel Beziehungsarbeit, nenne ich es jetzt mal so, zu den Bands so. Kennst du wahrscheinlich selber, man braucht einfach Connections, man muss gucken so, wer ist wo am Start, wer kennt wen. Es ist echt viel Connections. Und das Ding ist halt eben auch, das kennst du wahrscheinlich im Videobereich auch, es ist für viele Bands natürlich auch einfacher geworden, so ihr Zeug selber aufzunehmen.
Gerade im Rap-Bereich,
Genau, und was eben auch, also Mixing, Mastering machst du zum Beispiel auch fast nur Bands, das ist ganz, ganz wenig Hip-Hop, okay, was krass, ich da mache, weil die meisten auch einfach selber so ihr Ding machen.
Ja.
Aber es ist schon nicht so einfach, da auf jeden Fall Fuß zu fassen. So, deswegen lassen wir das da auch gerade ganz nachhaltig, gesund wachsen. So. Ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, okay, ich nehme mir jetzt Summe X einen Kredit auf und mache mich jetzt selbstständig und starte da jetzt irgendwie durch mit meinem Tonstudio. Ich glaube, das würde, vielleicht würde das klappen, man weiß es nicht, aber da habe ich dann doch zu viel Respekt davor.
Ja, glaube ich. Glaube ich auf jeden Fall. Ich meine, klar, du hast gesagt, man kann super viel zu Hause selbst machen, aber ich glaube, wenn man so auf die Art Tonstudios geht, muss man trotzdem sehr viel investieren, glaube ich. Hm?
Total, schon das ganze Equipment. Also Mobby, das ist ein Studio, was er hat bei Zwickau, so, der hat mittlerweile so ein fettes Mikrofonarsenal und so und die ganzen Mikrofonvorverstärker und so und die ganzen Gitarren-Amps und so. Das ist eine Kohle, die da steht am Ende. So, das
man will es ja dann auch am Ende, weil man dann sich da auch so rein nerdet einfach. Ne?
Ja,
safe.
Ja, und es schafft Möglichkeiten halt, ne? Also Tonstudio-mäßig.
Und dann vielleicht auch, glaube ich, nochmal ein Unterschied, ob du Rap-Musik aufnimmst oder eine Band aufnimmst.
Genau.
Ich glaube, das ist nochmal strukturell ein ganz anderes Ding von Equipment.
Ja. Genau. Ja. Deswegen nehmen wir auch mehr Bands auf, weil das ist einfach technisch viel aufwendiger, als wenn jetzt eine Person mit einem Mikrofon dasteht.
Interface
so.
Und Laptop.
So, genau, ich meine, schon allein bei den Drums so, da sind 10 bis 15 Mikrofone dran, so, die man da abmischen muss.
Ja,
kommt dann schon einiges zusammen.
Und das habt ihr euch beide so ein bisschen selbst beigebracht auch einfach, learning by doing so, dieses ganze, zum Beispiel Drum Recording und alles dazu, ja.
Also ich ja, Mobby hatte, glaube ich, auch mal einen Tontechnik-Kurs da auch mal besucht.
Okay.
Genau. Aber es ist viel Learning by Doing und man lernt da jedes Mal dazu. Stelle ich jetzt das Bassdrum-Mikrofon einen Zentimeter näher ans Schlagfell oder doch wieder weiter weg, was passiert da? Raummikrofonierung und die Overheads ein bisschen höher, hier nach links und rechts da und dann spätestens beim Mixing merkt man dann, na scheiße, das hätte man doch anders machen müssen. So, aber da lernt man dann eben dann dazu. Und,
jetzt habe ich Phasenprobleme.
Kennst du beim Video wahrscheinlich auch, wenn, beim Color Grading oder so, dann auf einmal merkst du, oh, ja, scheiß Sonne hier. Und
ja, safe, hatte ich heute, glaube ich, das Problem heute früh auch, glaube ich. Naja, gut, ey.
Ja, da sind wir auch wieder so ein bisschen zurück bei Mac, ne? Weil am Ende beschreibt Harry ja auch nur so seine Vision und seinen eigenen Anspruch. Und ich glaube, man kann sich killen damit, wenn man viel zu hoch spielt oder viel zu krass sich selber irgendwie sein eigenes Ego dazu lässt und sagt, ja, ich muss irgendwie, weiß ich nicht, so und so viel verkaufen oder ne, in 3 Jahren Mucke machen, davon leben können oder sowas.
Ich
hat
glaub,
man am Ende weniger von.
Ich glaube, eine gute Reflexion von dem, wer man ist und wo man ist und eine gute Selbsteinschätzung ist, glaube ich, super wichtig. Ja.
Und kann Erfolg definieren. Also am Ende ist das ja auch eine Art von erfolgreich sein so und irgendwie glücklich
sein. Was aber auch
sein.
Kontraproduktiv sein kann, weil man kann sich auch schnell selbst, wie soll ich das sagen, underraten. Weißt du? Also ich kenne auch viele Leute, die machen wirklich guten Stuff und die stapeln halt so tief und das tragen die halt auch nach außen, weißt du? Und das ist halt manchmal auch das Problem. Manchmal muss man auch, ich will jetzt nicht sagen flexen, das ist das falsche Wort, weil das ist nicht cool, aber so ein bisschen nach außen transportieren und sich gut einschätzen, wo man steht, wer man ist und was man macht und dann auch nach außen transportieren.
Ich denke auch, sei ehrlich, es gibt ja wirklich viel scheiß Musik da draußen, so, aber was für das Erfolgsrezept, denke ich, ist auch so die Kontinuität. Die machen einfach immer weiter, die machen immer weiter, die wissen, wie man Marketing, wie man Promo, wie man das alles aufzieht und so. Und dann am Ende läuft es dann halt eben doch irgendwie. So, also einfach nur gute Musik machen allein reicht halt eben leider nicht. So.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Aber ich finde, man sollte trotzdem immer noch in erster Linie so den Fokus auf sich selber behalten, so dass man sich da selber treu bleibt. Klingt jetzt ein bisschen wie so eine Phrase, aber es ist letzten Endes ist es ja wirklich so. Also man kann ja jetzt auch nichts nach außen tragen, was man dann auch selber nicht ist. So, irgendwann bricht das dann halt zusammen, das Kartenhaus. Ne?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das war auch bei vielen Underground-Artists, auch hier im Umkreis und in der Region so das Ding, was ich mal beobachtet habe. Die haben meines Erachtens mega geilen Stuff gemacht und das war super cool und ich habe das immer gefeiert, aber die Strukturen waren halt nicht da und diese Kontinuität auf einen möglichst in dem Rahmen professionellen Level. Und das professionelle Level kann auch sein, dass man einfach regelmäßig released, dass man saubere Posts macht, dass man gute Bilder hat, halbwegs vernünftiges Video auf einem kontinuierlichen Level. Ja. Das hat immer gefehlt. Und ich glaube, wenn du das machst, wie du gerade schon gesagt hast, dann ist schon so mega viel getan einfach. Ne? Und ich glaube, wenn man das dann 2, 3, 4 Jahre durchzieht und als Musikerin seine Hörerschaft von seinen 400, 300, 500 Leuten hat, die regelmäßig deinen Stuff kaufen, dann ist schon erstmal viel getan. Ja.
Ja.
Und da weiß man ja auch, was man geschafft hat. So, ne? Ist klar, ist immer wichtig, nach vorn zu schauen, so, sich vielleicht Ziele zu setzen, aber ich denke, das ist auch viel wichtiger, auch mal öfters mal zurückzuschauen und zu gucken, wo stehe ich denn jetzt überhaupt? So? Wo stand ich denn so vor 2 Jahren? So? Und dann merkt man dann für sich selber auch so, ja, doch, eigentlich doch schon krass. So. Also weniger das sehen, was man jetzt nicht hat, sondern vielmehr das sehen, was man eben hat, so, dass man eben, keine Ahnung, auch bei einem YouTube-Video eben nicht das, den einen negativen Kommentar sieht, sondern die eben die 99 positiven. Am besten.
Aber was hattest du vor 2 Jahren, was war dein, wenn du dich jetzt zurückerinnerst an dein Ich vor 2 Jahren, was hattest du da für ein Ziel, was du jetzt 2 Jahre später vielleicht für dich erreicht hast und vor allem das Krasse, wie hast du dich danach gefühlt, als du es vielleicht erreicht hast?
Vor 2 Jahren kam mein letztes Album raus und ich hatte da tatsächlich gefühlt irgendwie, also das war mir nicht bewusst, dass ich da überhaupt irgendwelche Ziele hatte.
Ja,
so, das hat mich, tatsächlich auch so ein bisschen überrumpelt. So. Ich habe damals das Album halt gemacht, hatte Bock drauf, das auf Vinyl rauszubringen, habe das über eine Crowdfunding-Aktion gemacht, über Startnext, das hat alles funktioniert. Und dann auf einmal habe ich dann eben gemerkt, so mit jeder Bestellung, das ist immer mehr geworden, dachte ich so, oh, krass, irgendwie so, da gibt es echt so voll die Vinyl-Heads da draußen, die Bock auf die Mucke haben, bis hin zu, dass mich dann irgendwann so Falk Schacht bei Instagram angeschrieben hatte, hat mich eingeladen zu DJ Matt, zur Radiosendung bei Enjoy halt und so. Und das waren dann so Momente, wo ich, das waren schon für mich so coole Momente. So. Ja, da muss ich ja jetzt auch nicht einen auf cool tun. So. Ich bin eine Woche lang wie ein kleiner Junge zu Hause rumgesprochen und dachte, geil, Falk Schacht findet meine Musik cool. So wie geil ist das?
Voll schönes Gefühl.
Jeden Tag meiner Freundin gesagt, habe ich heute übrigens schon mitgeteilt, dass Falk Schacht meine Mucke geil findet. Ne? Und das, gerade wenn man dann eben so als Kiddie hier Mixed Reward Deluxe guckt oder Supreme und sieht da so und dann 20 Jahre später so, der schon Hinz und Kunz interviewt hat, so, will damit auch wirklich nicht angeben, so, ich sag das einfach so ganz ehrlich, so, das war für mich so ein Moment, wo ich einfach gemerkt habe, ah, cool, so, das bringt auch einfach was, einfach weiterzumachen, so, sein Ding durchzuziehen und das war für mich echt ein cooler Moment und erst ab dem Punkt, würde ich sagen, sind mir dann überhaupt erstmal so Ziele bewusst geworden. Yeah. Vorher habe ich einfach gemacht, so, aber ich merke das jetzt schon bei meinem neuen Album, ich gehe da eben auch ganz anders ran, wenn man dann so seine Erfahrung hat, okay, wie funktioniert das, wie funktioniert jenes, dass man das dann eben auch fürs nächste Mal nutzt, dann kann man sich, denke ich, auch besser seine Ziele
die Erfolgsrezepte definieren. Quasi.
Ja. Man darf dann aber, denke ich, auch nicht enttäuscht sein, wenn es dann nicht funktioniert. Ne?
Auf jeden Fall.
Die sind halt auch nicht immer in Stein gemeißelt.
Ja,
ne?
Ja, eine Frage noch so zu diesem ganzen Weg und was dich pusht und so. Wenn man deine Mucke hört, finde ich, kommt schon rüber, dass es irgendwie von gesellschaftlichen Themen, auch von politischen Themen und sowas durchzogen ist. Nicht auf so eine krass unangenehme, wie sage ich jetzt, so eine aufgedrückte Art, sondern auch mal mit ein paar lockereren Songs und sowas aufgemischt und so. Ist Message für dich sehr, sehr wichtig? Ist das in deinem Texteschreibprozess ein krasses Ding? Brauchst du sehr lange für Texte, weil das halt sehr, es scheint mir zumindest schon sehr überlegt irgendwie alles. Und auch so Themensongs, ne? Jeder Song hat gefühlt irgendwie auch so ein, es ist jetzt nicht alles so random, ich represente hier den Boom Bap und bin Harry und der Krasseste, sondern du machst ja schon recht viel Gedanken auch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich auch schön, dass du das so wahrnimmst. Ich habe meine Mission da anscheinend erfüllt.
Ja, also bei mir kam das auf jeden Fall so rüber.
Cool. Nee, ja, das ist, ich brauche tatsächlich sehr lange zum Texte schreiben. Mhm. Ich mache mir da sehr lange Gedanken drüber. Ich sitze manchmal eine Stunde da und mir fällt einfach nichts ein. So. Und dann habe ich meine ersten 4 Zeilen, so, dann manchmal nach 2 Stunden oder so. Aber das ist ganz selten, dass ich an einem Tag das schaffe, einen Text zu schreiben, weil ich mir über jede Zeile echt viel Gedanken mache, dass ich zu jeder Zeile auch zur Not irgendwie was sagen könnte, wie es gemeint wird und nicht einfach nur irgendwie so ein Lückenfüller ist, wo die Rhymes da gerade ganz gut reinpassen. Und es ist schon mein Anspruch, dass die Texte schon eine Message haben, aber das ist auch viel, was einfach so aus meinem Kopf, sage ich mal rauskommt. So, ne? Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, okay, das muss jetzt voll der politische Text sein. Ich bin ja eher, sage ich mal, ein bisschen lustiger, lockerer drauf, sage ich mal. Man kann sich mit mir auch über ernste Dinge und politische Sachen unterhalten, aber das ist eben nicht mein Anspruch, mich jetzt so mit erhobenem Zeigefinger hinzustellen und jetzt irgendwie eine politische Message rüberzubringen, wo wahrscheinlich dann 90% der Leute denken so, geht mir auf den Sack und die anderen 10% sind eh schon der Überzeugung. Also ich versuche das schon locker fluffig irgendwie zu verpacken, weil es mich ja eben manchmal auch selber so ein bisschen, ich will nicht sagen nervt, aber was so politischer Rap angeht, da denke ich mir dann auch manchmal so, ja, cool, sehe ich genauso, aber letzten Endes bedienst halt dann eben auch nur die Bubble, die jetzt auch schon so drauf ja. sind. Und da ist es dann doch eher mein Anspruch, da ein bisschen so eine Brücke zu schlagen zwischen den Leuten, die jetzt wirklich einfach in Anführungszeichen nur Rap hören und denen, die da, sage ich mal, doch politischer dann so ein bisschen drauf sind, um das eben auch über die Mucke so ja, locker fluffig rüberzubringen einfach, die Inhalte.
Ja, safe. Also manchmal habe ich auch das Gefühl, dass dann der Inhalt über der Musikalität steht. Aber ich finde, du verbindest es auch ganz gut. Wir hatten, glaube ich, damals was gedreht, das war Rap gegen Rechts, oder?
Spuck auf Rechts, genau.
Spuck auf Rechts.
Es hat geregnet. Wir haben dir einen Regenschirm an die Kamera mit Klebeband gebastelt.
Ja, aber es war auch ein fluffiger Song, so, weißt du? Der war auch trotzdem chillig und den konnte man sich reinziehen und war musikalisch. Trotz Message, die irgendwie im Vordergrund stand und so. Und das hast du sehr gut verbunden auf jeden Fall.
Dankeschön.
Das ist ja ganz nice.
Ja, das ist echt die Gratwanderung oft, ne? Bei politischem Rap so.
Ja,
das ist, ja.
Weil so ein Fokus
wird immer das schwierige Ding auch, glaube ich, da bleiben. So.
Ja, also es gibt, also da muss ich jetzt auch mal eine Lanze brechen mit Leuten, finde ich, die, wo ich eben finde, das machen die echt cool und das feiere ich, sind zum Beispiel eben so Leute wie Retrogott zum Beispiel. Ne? Das ist den, ich finde, den nimmt man jetzt nicht so als linken politischen Rapper so erstmal wahr, aber manche Tracks sind dann eben doch auch sehr politisch eben auf seiner Art und Weise. So, das
hat ja auch einen Prozess durchgemacht.
Ja,
so,
das
ne?
finde ich echt viel cooler. Oder so Leute wie David P. zum Beispiel oder wie Presslufthanna. Ne? Das wird einfach so cool in einem Hip-Hop-Kontext so mit reingeballert und man hat nicht das Gefühl, da ist jetzt jemand, der so sagt, okay, ich will jetzt irgendwie hier meine politische Message rüberbringen und das mache ich jetzt so über Rap. So.
Ja, vielen,
weil ich finde, ja, keine Ahnung, will da niemand was absprechen, so, aber mir persönlich ist es wichtig, dass das trotzdem einfach noch so in einem Hip-Hop-Kontext cool, harmonisch so stattfindet einfach.
Auf jeden Fall. Ja. Du hast es erwähnt, es gibt ein neues Album, eigentlich jetzt so die spannendste, größte Ankündigung, die wir zu machen haben. Du wirst droppen, der Vorverkauf läuft schon, ne? Oder man kann jetzt schon so Pre-Order-mäßig Kram machen und im Februar kommt dann die Scheibe raus, oder?
Nee, also der offizielle Vorverkauf startet am 2. Februar, aber es gibt jetzt schon einen sogenannten Early Access, wo man sich bei mir auf der Internetseite registrieren kann und hat dann die Möglichkeit, eben das Album jetzt schon vorzubestellen. Da bekommt man eine Mail mit den Zugangsdaten zu dem zum Shop, so. Also man kommt jetzt in den Shop einfach so nicht rein. Und wenn das Album dann auch aus dem Presswerk kommt, bekommt man das dann auch direkt zugeschickt vor dem offiziellen Release. Ja. Genau. Und Release wird dann im Mai ungefähr sein. Gibt es kein offizielles Datum.
Das wird dann noch veröffentlicht sozusagen.
Genau.
Dann. Ja, auf jeden. Nice. So.
Aber
ja,
es läuft schon, kann mich nicht beschweren, läuft schon ganz gut, der Vorverkauf.
Crazy.
Also freut mich auf jeden Fall mega, weil es ist natürlich auch immer so eine Unsicherheit. Ne? Da steht man da und denkt, okay, beim letzten Mal hat es schon an sich ganz gut funktioniert. So. Wird es diesmal klappen? Bleibt man dann am Ende so auf seinen ganzen Platten sitzen und so, aber sind schon einige Vorbestellungen reingekommen so und das gibt einem doch schon ein gutes Gefühl, dass man da auf dem richtigen Weg ist.
Ja, auch
so.
Schön, dass das dann über deinen eigenen Shop geht, dann später bestimmt HAV, Vinyl Digital, die einschlägigen Plattformen.
Genau.
Ja.
Wenn die das möchten, dann gern.
Klar, wenn das. Ja, den Link hauen wir in die Infobox, Leute, ne? Also wenn ihr Bock habt vorzubestellen, macht das auf jeden Fall. Checkt das aus.
Ja.
Website wird da stehen und dann, genau.
Könnt
ihr reinballern.
Shownotes dann auf jeden Fall verlinkt hier.
Ja. Und weil wir jetzt so bei diesem ganzen Message-Ding waren, hattest du jetzt auch wieder so ein konkretes Thema? Weil beim letzten Mal hatte ich schon das Gefühl, so vom Bürgersteig zum Stammtisch war ja schon, ich sag mal, so ein roter Faden oder so ein Themengebiet, was du irgendwie behandelt hast. Ist es anders beim neuen Album? Ist der Sound anders?
Also ich versuche schon immer nochmal eine Schippe oben drauf zu setzen, aber essentiell hat sich jetzt am Sound nichts geändert. Also was heißt, es hat nichts geändert, also das Grundgerüst, es ist nach wie vor Boom Bap, es sind jetzt 12 Songs drauf, im letzten Album waren es 10 Songs, es wird musikalisch schon hier und da Parts geben, wo es dann doch mal musikalisch so ein bisschen rausbricht, so.
Nice.
Aber im Großen und Ganzen wird es eine Boom Bap-Platte und textlich kann ich sagen, sind doch schon eher weniger politischere Songs drauf und also ich kann jetzt auch schon sagen, es ist jetzt kein Geheimnis, das Album heißt The Walking Breast. Und es wird sich der rote Faden wird so ein bisschen Horror, Science Fiction sein und so von der Klangästhetik, aber jetzt nicht so protzig, gruselig, Horror, sondern mehr so ein bisschen weiß nicht, so ein bisschen Tim Burton, witzig, gruselig und
okay.
Genau, ja.
Ist ja dann auch die The Walking Dead Anlehnung wahrscheinlich, oder?
Wahrscheinlich, ja.
ich stelle das einfach mal in den Raum.
Ja. Ist auf jeden Fall nerdy, wie das letzte Album an manchen Stellen, was wahrscheinlich auch gar nicht so jeder auf dem Schirm hat, so, weil man da vielleicht doch die ein oder andere Serie gucken muss oder den ein oder anderen Film gesehen haben muss. So, das sind so meine kleinen Easter Eggs, die ich da drin verstecke auf jeden Fall. Das ist aber ganz cool, wenn da Leute manchmal kommen, so, das kommt wirklich dann selten vor, wenn die, ah, diese eine Line und cool und so, und dann denke ich, geil, so, und ich dachte, ich bin der Einzige, der die Line jetzt irgendwie für mich selber so verstanden, weil die wirklich so nerdy da einfach ist.
Aber
und,
die fühlen es dann halt auch richtig, ne? Das sind halt geile Moments. Ja.
Das macht es am Ende auch aus, weißt du, so diese kleinen versteckten Sachen, ich feiere das voll.
Ja, ja, auch das Artwork ist es wieder mega geil geworden, das hat Montblanc wieder gemacht, wie bei meinem letzten Album, da sind auch so viele Details drin, also das ist auch mein eigener Anspruch, dass ich das wirklich sehr detailverliebt mache, dass da ja einfach 120% drin stecken, das ist mein eigener Anspruch, so das Album wäre vielleicht am Ende dann auch schon vor einem Jahr fertig gewesen, aber ich muss da einfach so lang dran rumfallen und wenn es einfach nur die Snare ist, die dann doch noch Mühe höher gepitcht werden muss oder so, wo am Ende keiner drauf achten würde, so, aber wenn man da selber so seinen musikalischen Anspruch hat, das kann denen manchmal ein bisschen im Weg stehen, so, aber letzten Endes ist es ja im besten Fall dann auch gut.
Ja, das wäre jetzt
ja,
auch
voll. Alles gut.
Wär jetzt auch so das nächste Ding gewesen. Ich gehe davon aus, aufgenommen bei Siebenschläfer Music höchstwahrscheinlich.
Genau, genau. Ich habe es diesmal nicht selber aufgenommen, sondern diesmal, ich habe mich aufnehmen lassen von Mobby, aber ja auch bei Siebenschläfer.
Ist ja auch mal chillig, oder? Ganz ehrlich.
Ja, also. Ja, mega, total. Weil das Problem ist, mir geht es so, wenn ich mich selber aufnehme, ich finde dann eben auch manchmal kein Ende, aber das ist dann auch gut, mal noch eine zweite Person dastehen zu haben, die dann sagt, ey, mach das mal so an der Stelle. Und so ist es jetzt gut. Es ist alles gut, so wie es ist. Ja. Weil bei meinem letzten Album habe ich manche Songs 3-4 Mal komplett aufgenommen. Hab Beats 2-3 Mal ausgetauscht, bis die dann irgendwann mal so zusammengefunden haben, dass es am Ende dann halt gut
ist. Das ist halt geil, wenn du eine externe Person hast, die einfach sagt so, ey, Chimma, ist gut jetzt. Also so, weißt du, wie ich meine? Aber das ist manchmal gut. Ich habe das manchmal auch gemocht, wenn da noch jemand extern da so ein bisschen Feedback einfach. Ja.
Voll. Muss man aber auch damit umgehen können, auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall.
Ne?
Ja.
Das ist Grundvoraussetzung. Aber dadurch, dass ich ja vorher immer in Bands war, bin ich das eigentlich auch ganz gut gewöhnt, so wenn man mir dann einfach mal sagt, ey, die Stelle ist halt nicht cool.
Ja.
Meistens ist es dann meine Freundin, die sagt, bei dem Beat, irgendwas klingt da komisch. Und dann sitze ich auch erstmal da und denke so, okay. Und dann stimmt, ja klar. Man hört sich ja dann irgendwann auch so rein und so, manche Sachen hört man sich so schön und wenn eine andere Person dann eben mal reinhört, da ploppen dann so Sachen auf, die
ganz
checkt man selber
Ohr.
Gar nicht so.
Safe.
Ne? Das heißt, dein Cover ist schon announced, Tracklist ist schon announced, hast du Features drauf?
Nee, gar
komplett
nicht.
Solo, MC.
Ich habe mit meinen 21 Jahren einfach noch nicht so viele andere Rapper kennengelernt.
Du musst einfach mal zu Cypher gehen.
Walk Together, Rap Together auch hören konnte, mit 18 released oder 19.
Wir waren zusammen auch schon mal auf einer. Omat haben wir uns schon zweimal gesehen. Das ist auch schon ein Stück her.
Ja, mega geil. Ey, ich bin super gespannt, wenn das Ding rauskommt. Ich muss heute erstmal zu Insta und mir nochmal alles researchen von dir und die neue Platte, die Tracklist reinziehen. Und wenn es dann rauskommt, bin ich auf jeden Fall geupdatet.
Also, es gibt auf jeden Fall, die erste Single wird dann auch am 2.2. Release mit Video.
Nice.
Sehr geil.
Stück für Stück alles.
Und dann auch alles komplett selber produced, also alles sozusagen aus eigener Hand dann, die Beats?
Genau, also Beats sind alle von mir. Ich habe mir ein kleines bisschen Unterstützung geholt von Josh, der ist als The Road Up North als Künstler am Start.
Okay.
Ein sehr virtuoser Tastentyp und der hat halt ein richtig geiles analoges Synthesizer-Arsenal zu Hause stehen, Moog und was es da nicht alles gibt und so und der hat einfach nochmal bei allen Tracks so eine analoge Synthesizer-Fläche hier und da reingebracht, um den Sound einfach noch cineastischer, so wie man so schön sagt, wirken zu lassen, weil es ja eben auch alles so ein bisschen filmerisch so gemacht ist von der ganzen Ästhetik her. Es wird auch Cuts von DJ Flashcat wiedergeben. Ansonsten, aber Beats sind ansonsten alle von mir. Drums sind teilweise auch und Gitarre von mir eingespielt und Mixing, Mastering, alles von mir und jetzt auch die Videos, auch von mir gemacht.
Mit einem Selfie-Stick aufgenommen.
Crazy.
Mit einem Selfie-Stick, genau.
Komplett One-Man-Army einfach.
Das ist echt crazy. Also, ich merke das ja manchmal auch selber so bei du schreibst die Lyrics so, dann rappst du die ein und das ist eine Ebene, die habe ich selber gar nicht. Aber auch am Ende so eigene Beats mischen und so, das mache ich viel. Und ich komme auch irgendwie mittlerweile besser damit klar. Aber das ist ja auch wieder, da fehlt dir ja auch im Prinzip wieder eine so eine objektive Ebene irgendwann, wenn du die Dinger tot gehört hast und dann echt komplett biased irgendwie von vorne bis hinten. Also ja, big respect auf jeden Fall, dass das wirklich so von 0 bis 100 alles selber gemacht.
Dankeschön.
Ja,
ist krass, weil es auch einfach super viel Zeit kostet.
Und ja, das ist immer so das Ding, das ist halt echt immer so das Ding, weil ich sag mal, ich bin ja jetzt nicht in allen Bereichen, so wir haben uns ja vorhin schon kurz drüber unterhalten, was jetzt auch so Videos angeht, da gibt es dann eben auch ganz oft so Stellen, wo ich dann doch mal bei YouTube mir ein Tutorial angucken muss, okay, wie mache ich denn das jetzt hier, damit das so klingt oder auch selbst beim Mixing gibt es manchmal so Schritte, da bin ich jetzt auch nicht so voll im Thema, wo ich dann nochmal gucken muss, okay, wo gibt es jetzt hier und da bei dem Plugin noch die Einstellung, dass ich das und das machen kann und da, das ist ja auch so ein permanenter Prozess, deswegen macht mir das eben auch Spaß.
Ja.
Man lernt da jedes Mal und man macht da Fehler und beim nächsten Mal macht man es dann irgendwie besser und dann hört man sich das auf irgendeiner Anlage an und merkt dann, oh scheiße, ey, das ist doch ein Medi. Bei 50 Hertz irgendwie das 3 dB weiter runtergemacht und so Zeug halt, ne?
Manche MCs, die schreiben nicht mal einen Text, die gehen einfach in die Booth, machen Autotune an und freestylen und das ist dann der Song. Geht auch.
Oder lassen sich die Texte schreiben.
Das ist echt crazy. Aber hast du einen bestimmten Workflow, um dich da bei Laune zu halten? Also das ist,
ich dachte, du fragst, hast du da jemanden, der dir deine Texte schreibt?
Saufen einfach.
Das wäre jetzt so nach diesem Jahr von 0 auf 100 und so, ich mache alles selber und das wäre jetzt wirklich der Bummer gewesen. Und übrigens, das ist alles geschrieben von
ChatGPT hat das alles.
Ja, genau. Aber
oder Rap-GPT.
Ich hatte mal eine Idee.
Gibt es das?
Nee, ja, aber das ist mir gerade so spontan.
Also damit könnte man jetzt bestimmt richtig Kohle verdienen, wenn du sowas programmierst.
Entrepreneur auf jeden Fall. Ey, es gibt ja diese Seite, wo du so Texte reintippen kannst und kannst dir die Voice von irgendeinem bekannten Artist aussuchen.
Mhm, ja, kenn ich.
Und die wird dann vorgesprochen. Mhm. Und ich dachte einfach, ey, lass doch ein Album rausbringen und auf jedem Song hast du halt ein Feature mit Eminem, mit Drake, mit Rihanna oder sowas. Vielleicht sollten wir das einfach machen. Okay, das war.
Gibt's bestimmt schon.
Meine Two Cents.
Bestimmt so.
Für die Idee, reich zu werden, vielleicht.
Ja, Mann, das wäre ein Projekt.
Aber sorry, du hattest jetzt gerade noch. Ich
fand's so spannend in diesem ganzen Workflow von, ich mache alles alleine und das klang so, als würdest du auch Akustik-Drums teilweise da aufgenommen haben und sowas. Hast du so eine bestimmte Herangehensweise, die sich für dich jetzt in diesem One-Man-Alles-Machen herauskristallisiert hat, die für dich funktioniert? Oder eine Reihenfolge, weißt du, an ich mache halt erst einen Beat und wenn ich den fühle, dann schreibe ich auf den Beat und dann werden noch irgendwie kleine Verfeinerungen gemacht oder whatever.
Die Frage stelle ich mir selber oft. meistens ist es so, dass ich mir Beatskizzen baue und dann versuche ich einen Text drauf zu schreiben, um dann festzustellen, dass der Text gar nicht auf die Beatskizze passt.
Und dann switchst du
nochmal. Und dann switch ich dann nochmal und dann merke ich irgendwie, okay, nee, für den Text finde ich jetzt wirklich gar keine Beatskizze. Dann versuche ich da einen Beat drauf zu bauen und dann mache ich Demo-Recordings, wo ich einfach nur auf die Beatskizzen recorde und dann bastel ich mir den Beat dann nochmal um, dann baue ich dann eine Hook draus und so.
Ja.
Dann gehe ich nochmal richtig den Text recorden, baue dann auch nochmal am Beat rum, tausche hier und da eine Snare und mache das ganze Arrangement, die ganzen Automationen und so und gehe dann an den Mixing-Prozess und das sind aber ganz viele Schritte, die spielen sich jetzt nicht so nach und nach ab, so da greift, also ich muss dann auch manchmal Schritte nochmal zurückgehen, weil ich dann eben einfach auch merke, okay, das funktioniert jetzt so nicht. Also am Ende ist das eigentlich ein großer Brei an einzelnen Prozessen, die so ineinander greifen, bis dann irgendwann am Ende mal so das Endergebnis da ist. Also ich habe es jetzt beim Mastering eben auch gemerkt, ich musste dann auch nochmal so in den Mix hineingehen, weil ich beim Mastering gemerkt habe, okay, hier zieht es jetzt irgendwelche Sachen hoch, da kann ich beim Mastering jetzt keine Schadensbegrenzung machen, da muss ich nochmal in den Mix rein und so oder genau.
Ja, das ist auch echt. Also
Workflow ist ein großes Fragezeichen bei mir oft, tatsächlich.
Voll. Naja, und das liegt auch, glaube ich, daran, also es werden, glaube ich, viele relaten können, weil das ist ja genau der Prozess als einzelne Person, weil du gibst ja keine Sachen ab, kriegst was zurück und musst dann damit arbeiten, sondern du hast ja immer was Positives ist, ne? Also ich will jetzt gar nicht irgendwie wertend sagen, das ist besser oder schlechter, aber was ich entscheidend finde, ist dann immer der Skill, zu entscheiden, wann ist es fertig. So dieses, okay, damit bin ich jetzt wirklich zufrieden, das lasse ich jetzt liegen. Ja. Ja. Und um halt auch zu einem Ende zu kommen. Weil da habe ich auch selber Erfahrungen gemacht, teilweise so, Digga, dann landest du in irgendwelchen Endlosschleifen, die sind nicht gut für dich. So, das ist,
ja, voll.
Und dann am Ende findest du alles kacke. Ne? Also ja, das passiert dann auch manchmal. Ja. Dass du dann wirklich auch so denkst, nee, das ist, das funktioniert einfach so nicht. Und dann sind es auch natürlich ein paar Stunden sozusagen, die du dann erased hast und dann wieder von vorne anfängst. Aber es gehört alles dazu. Aber
total, das ist auf jeden Fall ein Fass ohne Boden. Also ich kenne das. Also gerade so, also wenn es ums Beats bauen geht, ich sitze am meisten an den Drums so. Das ist immer so meine Grundlage bei den Beats, die ich baue. Und wenn ich dann alles drumherum gebastelt habe, man merkt zum Beispiel, irgendwie die Kick gefällt mir einfach nicht.
Ja.
Dann bastel ich da eine neue Kick und dann merke ich dann, okay, nee, die Snare, die passt jetzt aber irgendwie auch nicht mehr dazu. So. Und das ist halt wirklich, das ist eine never-ending Story genau. und so.
Aber man hört auf jeden Fall raus, dass du auch Liebe für den Prozess hast und viele sind einfach nur ergebnisorientiert und wollen
dann
einfach
lieber so,
schnell releasen, schnell was raus haben, schnell was am Start haben. Aber man sieht ja auch, dass du Liebe hast, einfach die Dinge im Prozess zu entwickeln und das ist halt mega krass. Und das macht die Platte dann am Ende auch aus.
Ja,
safe.
Glaube ich auch.
Wo sind wir denn jetzt gerade?
Bist du müde oder?
Wie viele Stunden?
Wir sind, also wir neigen uns auf jeden Fall langsam dem Ende zu, würde ich sagen. Wir haben jetzt so über eine Stunde sind wir schon wieder jetzt solide dabei.
Ja, entspannt.
Aber ja, ist doch auch cool. Also ich meine, deswegen sitzen wir ja auch irgendwie
safe,
hier,
nice. Wir können vielleicht mal auf den MVP der Folge rausgehen. Das haben wir die letzten Folgen nicht gemacht, aber
stimmt.
Vielleicht fällt uns da was ein. Aber ey Leute, checkt die Platte von Harry Press. Mega krass, wir schreiben das unten rein. Ich bin auch ein bisschen hyped, mir das dann reinzuziehen, wenn das draußen ist. Und das wird auf jeden Fall sehr geil.
Ja.
Und wir schauen jetzt mal, was der MVP der Folge für uns einzelne Personen sein könnte.
Genau.
Ich habe keinen Plan.
Ich weiß es auch noch nicht. Vor allem triffst du mich jetzt so ein bisschen hier.
Vielleicht erklären wir das.
Genau, wir müssen es erstmal erklären. Also bei der Rubrik geht es so ein bisschen darum, dass man einfach so eine random Person, eine Sache, irgendwas zu essen, es könnte auch Gear, Technik sein, da haben wir jetzt gar nicht so viel drüber gelabert, obwohl ich dachte, da labern wir auf jeden Fall noch drüber. Aber
ja, da muss ich
nochmal
vorbeikommen.
Ja, genau, easy. Und es geht halt irgendwie so darum, keine Ahnung, was hast du irgendwie abgefeiert in der letzten Woche, was war geil so, gab es irgendwie eine Kleinigkeit, die dich beflügelt hat, oder hast du irgendwie von irgendwem was gehört, was dich inspiriert hat, das können alles so MVP-Sachen sein. Oder es könnte meine Multifunktionshose beispielsweise sein, weil sie mir bei minus 10 Grad halt die Beine gesaved hat, so, weißt du? Genau, das ist die Rubrik. Aber wir können auch, wenn wir kurz ein Zeitfenster zum Überlegen brauchen, dann wird gecuttet. Können wir auch bei der Playlist machen. Niki ist nämlich schon hier.
Ich muss kurz researchen.
Ja, genau. Ich bin auch gerade. Jetzt habe ich eigentlich, meins ist halt auch meine Multifunktionshose, Leute. Also.
Deine Multifunktionsuhr.
Hose, Digga.
Ey, das muss es sein einfach.
Wird gezeigt, also wirklich.
Aber Multifunktion bedeutet ja auch quasi, die hat mehrere Funktionen.
Die kann auch Kaffee kochen.
Ja, darauf wollte ich jetzt gerade hinaus.
Wollt ihr es wissen? Die ist gefüttert, die ist wasserabweisend, die hat freaking zum Biken und generell auch, wenn ich dann aus dem kalten Wetter rein in die Schule und so komme, so Lüftungsschlitze, die ich echt oft benutze mittlerweile. Oh. Dann zippst du dir so die Seite auf und dann spürst du, wie fresh alles ist und der Wind. Mm.
Sehr geil. Einfach Product Placement hier.
Ja, Mann. Nee, ich drop jetzt keine Marke oder so.
Mega geil. Ey, klar, ich hab was ganz anderes. Alles ist krank gerade. Wir haben gerade drüber gesprochen. Ist einfach voll die Seuche hier am Start. Wir müssen alle wieder gesund werden. Das liegt aber daran, dass die Sonne einfach nicht da ist und wir Sonnenstrahlen auf unserer Haut brauchen. Und deswegen gibt es da ein wundervolles Zaubermittel, das heißt Propolis. Sagt euch das was?
Nee.
Propolis?
Ich habe das gerade gegoogelt, deswegen, hier steht da, Propolis ist ein von Bienen produziertes und gegen Bakterien und Pilze im Bienenstock wirkendes Kitharz.
Oha.
Und das kann man auch wohl als Creme und als in Form von Trinken, Bonbons, quasi dem menschlichen Körper zuführen und das soll wohl sehr gesund sein. Und ich habe das in Form von Bonbons zu mir genommen und es hat meine Halsschmerzen gelindert.
Okay.
Schnurrtalk des Todes einfach.
Also geht's um eine bestimmte, es geht um diesen Stoff, der auch oft in Bonbons ist am Ende. Also man muss jetzt
quasi, um noch ein bisschen nerdiger zu werden, quasi die Bienen produzieren das irgendwie selbst und tragen das in ihren Bienenstock rein, um quasi die anderen Bienen, wenn die irgendwelchen Kram quasi in den Bienenstock reinschleppen, hilft dieser Stoff einfach, diese Bakterien im Bienenstock quasi zu neutralisieren, dass da quasi keine Krankheiten ausbrechen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau, müsste ich nochmal kurz schauen, ob das quasi in dem Wachs mit dann drin ist oder ob das in dem Körper der Bienen quasi mitproduziert wird. Mhm. Jedenfalls hilft das quasi, den Bienenstock fern von Bakterien und Pilzen zu halten, und deswegen kann man das auch zu sich nehmen und das hilft dann wohl auch deinem Körper. Ja.
Okay, also check die Bonbon-Verpackung, Leute.
Ja, safe. Also und wollen wir mal droppen jetzt.
Sucht nach, sag's bitte nochmal.
Propolis, ja.
Sucht nach Propolis.
Ich hoffe, dass ihr...
Interessant wäre auch, wenn man sich damit einreibt, ob man da ganz
eine Biene wird. Nee.
Ja. Und dann
safe,
einfach so
kann
in einem Bienenstock sich so reinsetzen kann und...
Jo, das wäre wahrscheinlich. Krass, ja, das wäre richtig krass.
Ja, hast du was, Harry?
Ja, ich gucke gerade jeden Tag Star Wars The Clone Wars.
Eve.
Kenne ich gar nicht.
Endlich mal, weil meine Freundin und ich kleine Star Wars Nerds sind. Okay. Und ja, gerade zum Glück, viele verteufeln das ja, dass Lucasfilms von Disney aufgekauft wurden, aber ich finde es richtig cool, dass da gerade richtig viele Serien rauskommen, und bei Clone Wars gibt es einfach gerade so viele Charaktere, die man da entdecken kann, um ja danach erstmal andere Sachen weiterschauen zu können. Und deswegen ist es für mich gerade so, nach Hause kommen und was zu essen machen auf Sofa und dann Star Wars, The Clone Wars, und dann geht's los.
Wollte ich auch schon immer mal gucken. Ich
bin nie
auch
reingezogen,
der Ultra-Star Wars
Freak. Es gibt acht Staffeln, aber und die haben fast alle um die 20 Folgen und so. Die gehen zwar bloß 25 Minuten, aber da gibt's so viele Charaktere und Welten, wo man denkt, oh krass, kenne ich ja. Dann hätte ich das mal schon vor 15 Jahren angeguckt oder so.
Abgefahren, aber bei dir Star Wars nach der Reihenfolge gucken, wie es released wurde, oder nach einer gewissen Reihenfolge, keine Ahnung, Film 8 als erstes und dann Film 3, weil macht logistisch mehr Sinn in der Story.
Ja, das, gut, das ist jetzt bei mir jetzt nicht mehr möglich, so da irgendeine Reihenfolge, aber ich würde das schon empfehlen, das so anzugucken, wie es halt rauskam.
Okay, da scheiden sich die Geister, glaube ich.
Ja,
das stimmt.
Ja.
Genau. Ich habe auch schon beides gemacht und beides hat irgendwie bei Star Wars seine Berechtigung.
Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich habe Star Wars, glaube ich, 10 Minuten bei ProSieben mal gesehen.
Oh, Jesus.
Bis zur
Deswegen,
Werbung.
Das ist auf jeden Fall noch open. Ich habe richtig Bock drauf. Aber gibt es das irgendwie jetzt irgendwo zu streamen?
Bei Disney Plus gibt es das.
Disney Plus, okay. Die haben bestimmt so ein 30-Tage-Probe-Abo, was ich mir sneaken kann.
So habe ich das auch
das
mal gemacht.
Das wird sportlich, aber das kannst du schaffen.
Okay, sehr gut.
Sind schon geile Filme, aber man muss auch ein bisschen Bock drauf haben. Ich bin gerade wieder im Herr-der-Ringe-Modus. Ich bin jetzt zweiter Teil.
Aber Weihnachtszeit war Harry Potter Zeit eigentlich.
Ich bin tatsächlich mittlerweile auch mehr Team Harry Potter als Herr der Ringe, muss ich sagen.
Wow, wirklich?
Ja,
Harry Potter geht mir dieser Typ, der diesen Berg hochläuft und diesen Ring nachjagt oder den da reinschmeißen will, der geht mir so.
Der ist mir auch in den Büchern.
Bei Herr der Ringe, meinst du Harry Potter? Nee, bei Herr der Ringe.
Nee, bei Herr der Ringe, hier. Frodo heißt der Typ doch.
Genau.
Ja, der Keck.
Ja, Frodo.
Nein, ey, Respekt für den Film, ist mega nice.
Ja,
aber
die sind fett gemacht auf jeden Fall.
Ich glaube so bei Teil 4 oder 5 oder was, wo die da so die vier Teile den Berg hochlaufen, schmeiß doch den Ring da rein.
Die, im Buch ist das wirklich noch schlimmer. Also das war echt, also es gibt ja wirklich wenige Verfilmungen, die ansatzweise an die Bücher rankommen, finde ich. Und bei mir war, als ich Tolkien gelesen habe, diese Passagen, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, hast du?
Nee.
Die Passagen ziehen sich halt noch viel krasser. Und das war wie so ein Marathon in den Büchern. Und da war ich froh, dass die Filme, die haben da schon ein bisschen geholfen, musst du dir vorstellen.
Okay,
das ist
krass,
so abgefahren.
Ein bisschen gekürzt.
Und ich finde es auch irgendwann nervig in den Filmen. So die Passagen mit Frodo, Sam und auch Ollum und so.
Ich finde es ganz krass, wie wir gerade hyped werden. So.
Ich habe auch Bock. Ich gucke wahrscheinlich auch gleich noch weiter.
Ich guck auf jeden Fall heute noch eine Star Wars Serie.
Also ich gehe gleich nach Helms Klamm.
Wie heißt das? Sumpfkraut?
Geil, ey.
Was ist dein, ganz kurz, um das abzuschließen, deine Lieblingsstelle bei Herr der Ringe?
Meine Lieblingsstelle?
Ja.
Boah, ich glaube, somit meine Lieblingsstelle, also es sind Stellen und das sind meistens die Stellen, wo Gimli und Legolas sich gegenseitig die ganze Zeit battlen oder so diese lustigen Stellen, wo Gimli sich auf die Fresse legt und sagt, ja, das war Absicht oder wo sie, oder nee, ich glaube, meine Lieblingsstelle ist die, wo Aragorn Gimli schmeißen muss. Wisst ihr, was ich meine? Wo sie bei Helms Klamm sind und
ganz
so.
Dumme,
und dann sagt Gimli nur, erzähl's nicht dem Elb. Schmeißt da ihn rüber auf die Brücke und er ballert die ganzen Uruk-Elfe.
Meine Herr der Ringe Lieblingsstelle, die epischste Stelle, finde ich, als diese Bäume mit in den Kampf reinkommen.
Das
feiert so hart,
jetzt auch
das ist
bald,
so geil.
Die
weil diese Bäume, die sind so, boah, dann kommen die Bäume da rein und machen übelst Welle.
Die Ents rasieren Isengard.
Wie heißen die?
Die Ends.
Ends. Ja. Okay, krass, ja.
Er ist auch im Buch viel kranker, die Phase, wo sie da mit denen
chillen. Und um das noch zu komplimentieren, Star Wars Lieblingsstelle? Gibt es sowas?
Ey, finde ich witzig gerade. Wir sind noch nie im ganzen Podcast so abgeschweift und es ist geil. Wir aber lassen das geil. Alles nur drinne. Ich feiere das hart.
Ja. Es wird kitschig so, aber zwischen meiner Freundin und mir gibt es so ein Ding, wenn sie mir sagt, sie liebt mich, sage ich, ich weiß. Und das ist, wenn Lea zu Han Solo sagt, hier, Stiebzer, ich weiß.
Okay, geil.
Aber es gibt so viele coole, keine Ahnung. Ja, es gibt zum Beispiel bei Episode, Episode 8 gibt es eine coole Stelle, wo Kylo Ren in so einem TIE Fighter sitzt und wo Rey so mit dem Lichtschwert so über den TIE Fighter so in Slow Motion springt und dann so mit dem Lichtschwert so voll so reinhaut. Das ist eine coole,
genau.
Geile Action-Szene.
Jetzt schließen wir das wirklich ab. Lieblingscharakter?
Bei Star Wars?
Innen?
Boah.
Bei Star Wars ist es, einige.
Leg dich auf eine
Chewie.
Auf einen fest.
Ich finde durch The Clone Wars tatsächlich Anakin Skywalker irgendwie echt so als Charakter übelst interessant, so diese ganze Biografie so. Aber ich finde so von den ganzen Jedis finde ich tatsächlich irgendwie Ahsoka irgendwie ganz cool.
Okay, vielleicht auch abhängig davon, welche Person diese Rolle spielt.
Ja,
vielleicht
Jedis
macht das auch
ist
ein bisschen
es bei mir, glaube ich, sogar nach Yoda Mace Windu.
Der ist auch cool, ja. Und der hat ja nur sein, ganz kurz noch, sorry, der hat ja nur ein lila Lichtschwert, weil er zu George Lucas gesagt hat am Filmset, ich hätte gern ein lila Lichtschwert. Und George Lucas sagt, nein, die Jedis haben grüne und blaue, die Sith haben rote und Samuel L. Jackson wollte aber einen lila Lichtschwert.
Ne? Hat er bekommen.
Das einzige lila Lichtschwert.
Und dadurch ist er halt auch irgendwie unique und cool. Ne? Man feiert ihn halt auch dadurch, finde ich.
Steht alles auf Jedipedia. Wenn man mal abends Langeweile hat.
Geil, ey. Wow.
Bei dieser Topic irgendwie mehr Hype als bei dem Rest des Podcasts. Aber
ja, wir können ja den Teil mit meiner Musik einfach rausstreichen und da stehe ich drüber.
Dann heißt die Folge so mit Harry Brest über Star Wars, Herr der Ringe und The Clone Wars.
Genau. Sehr geil. Ey Leute, lasst uns doch einfach ein bisschen die Playlist updaten und einfach ein paar Songs draufhauen, dass wir da einfach wieder up to date sind.
Ja, können wir
vielleicht
gerne machen.
Vielleicht habt ihr irgendwelchen Input, den ihr unbedingt der Welt mitteilen wollt. Das kann alles Mögliche sein. Ihr könnt natürlich auch mit euren Songwünschen jetzt komplett reinscheißen. Aber ey,
und dann
fühlt
sagt
euch frei.
Niki einfach, nö, das gibt's nicht, oder was?
Ja.
Okay,
ich hätte was oder habt ihr was?
Das ist ganz stark. Nee, bei mir ist jetzt wieder der Research.
Okay, so, dann kann ich was raushauen sozusagen.
Ja, hau raus.
Also ich hätte gern von Joey Valance Punk Tactics.
Okay.
Das ist auf jeden Fall Beastie Boys Style der Neuzeit. Und dann wünsche ich mir aber noch was Rockiges. Ich wünsche mir von der norwegischen Punkband Turbo Negro Hurry Up and Die.
Geil, hauen wir auf jeden Fall drauf. Ich kenne beides auch nicht, aber wir werden das dann auf jeden Fall, wenn wir es draufhauen, uns dann mal reinziehen.
Ja.
Und Genres nochmal von den beiden Songs?
Erste ist Rap und zweite ist Punkrock.
Okay, genau. Sehr geil. Nice. Ich glaube, es ist auch der erste Punkrock-Song, der unsere Playlist beglückt.
Oh, ich bringe jetzt den Algorithmus völlig durcheinander.
Ey, das ist komplett egal.
Ja. Das ist geil.
Ich bringe den Rhythmus jetzt auch komplett durcheinander. Ich habe zwei 80s-Songs. Die aber, der eine davon, der heißt Hanging on a String von Loose Ends. Und der ist eigentlich ein 80s-Song, aber klingt wie ein G-Funk West Coast Beat. Bisschen weird, aber ich find's voll nice. Und dazu noch Somebody Else Guy von Jocelyn Brown. Auch ein 80s-Song. Gerade Bock drauf.
Okay.
Machen das einfach.
Dann gehe ich nochmal in ein anderes Genre und zwar in so slow, nennt man das Techno, ja, wahrscheinlich ganz slow vibey Techno.
Okay, crazy.
The Ego, Nicolas Jaar and Theodore Roosevelt. Ein sehr geiles, ich glaube, das ist auch irgendeine Art Remix oder so. Und dann. Oh, das wäre auch, ja.
Oder ein Stylus-Song.
Oder ein Stylus-Song. Nee, aber wir müssen eigentlich, stimmt Leute, okay, wir müssen, dann nehme ich noch Mac Miller Best Day Ever. Das ist mein zweiter
Song. Mac Miller Best Day Ever. Ich glaube, da kann man nicht viel falsch machen, das klingt alles sehr, sehr gut. Auf jeden Fall.
Ich auch. Leute, müsst ihr noch was loswerden? Seid ihr glücklich?
Hast du noch was auf dem Herzen?
Wollen wir die Folge schließen? Hast du noch Sachen, Harry?
Ach, vielen Dank für die Einladung. Ganz liebe Grüße an alle positiv gestimmten Menschen da draußen, die bei all der Scheiße trotzdem noch irgendwie gute Laune behalten und nicht den Glauben an die Menschheit verloren haben.
Safe. Das sind wunderschöne Worte. Und wir müssen sagen, bei so viel komischem Zeug, was gerade in der Welt abgeht, müssen wir trotzdem ein bisschen positiv bleiben. Mhm. Und das kann man sehr gut machen mit deinem Album, was bald rauskommt. Mit einem schönen Cover, mit schönen vielen Songs von dir selbst produziert, von dir selbst recorded, von dir selbst Video gedreht, von dir selbst gemixt und gemastert. Das kann nur gut sein.
DIY.
DIY ist das Motto. Und damit würde ich die Folge, glaube ich, auch schließen.
Yes.
Und es war sehr, sehr entspannt. Und ja.
Yep. Sehr nice. No MVP Podcast. Harry Brest. Wir sind raus. Viel Spaß beim Outro.